Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, zu einer weiteren Folge der Interviews for Future. Heute, aus meiner Sicht muss ich sagen, besonders interessant, da die meisten Interviews dermaßen folgen, dass man ganz klar für eine Sache kämpft, nämlich gegen den Klimawandel. Heute, ich will das jetzt nicht als Gegenstück sehen, sondern eher als Blick von außen, habe ich mir den Dr. Helmut Becker eingeladen, ist Diplom-Volkswirt, war 1989 bis 1997 Chefvolkswirt der BMW AG, seit 1997 erst aufgebaut, mittlerweile natürlich Leitung des Instituts für Wirtschaftsanalyse und Kommunikation in München, auch Experte vornehmlich für Auto und alles, was damit zusammenhängt bei NTV. Hallo Herr Becker.
Hallo Herr Memmel.
Genau, habe ich das hoffentlich schon mal so weit richtig gesagt. Wir kommen aus definitiv anderen Blickrichtungen, aber das muss ich sagen, finde ich jetzt schon mal spannend. Der Blick über den Tellerrand.
Ob andere Blickrichtungen wird sich rausstellen. Gott.
Genau.
Auch Volkswirte haben eine grüne Seele, so ist es nicht. Also wie gesagt, auch wenn sie aus der Automobilindustrie kommen.
Ja, das umso mehr freut mich, dass die zu sehen heute, die grüne Seele.
Ja.
Oder zu hören.
Okay.
Dann fangen wir mal an. Ich würde erstmal auf den Punkt kommen, der PKW für jede Person, das ist ja so das, was die Automobilwirtschaft sich vorstellt, ist ja auch schon weit fortgeschritten, ist, wenn man es jetzt sachlich betrachtet, auch mit Nachteilen behaftet. Also wenn man zum Beispiel einen Verbrenner nimmt, jede erwachsene Person in Deutschland hätte jetzt einen Verbrenner, ist ja klimaschädlich, der Straßenverkehr verstopft zusehends, die Parksituation in den Städten ist mittlerweile miserabel, also bei allen bequemlichen Vorteilen, dass man schnell von A nach B kommt, gibt es doch einiges an Nachteilen. Welche Lösungsansätze sehen Sie denn da für diese Probleme?
Ja, das ist ein weites Feld, das Sie da ansprechen. Also um es mal auf einen kurzen Nenner zu bringen, die Probleme, die vom Auto ausgehen, hängen mit der Häufigkeit der Verbreitung zusammen. Alles, was in Massen auftritt, ist sozusagen des Teufels. Als das Automobil um die Jahrhundertwende, um 1900 in den Markt gebracht wurde und von Ford in den USA zum Massenprodukt entwickelt wurde, gab es am Anfang 5000 Automobile. Die waren kein Problem, auch ökologisch nicht, überhaupt nicht. Ja. Und zum damaligen Zeitpunkt war das größte Problem das Pferd. Das vom Automobil dann in relativ kurzer Zeit ersetzt wurde. Aber um 1900 gab es Prognosen, die darauf hinauswirken, dass in New York die Straßen bis zum ersten Stockwerk oder zweiten Stockwerk der Wolkenkratzer mit Pferdemist bedeckt waren. Verstehen Sie? Mhm. Das heißt, damals waren die Pferde das große Problem, Mobilitätsproblem oder die Hinterlassenschaften der Pferde. So, und das wurde vom Automobil, wie gesagt, aus dem Weg geräumt bzw. abgelöst, diese Art des Transports, und durch das Automobil ersetzt, das Selbstfahrende. Und das war so lange kein Problem, solange es weniger Automobile gab oder nur solche, die sich das leisten konnten. Und das waren relativ wenige. So, heute haben wir das Problem, wir haben 1,6 Milliarden Autos auf dem Globus. Und wir haben das Problem der Verstädterung und der Konzentration des Verkehrs in genau in diesen Stadtregionen, in den Ballungsräumen. Und das Automobil, das um die Jahrhundertwende, im letzten Jahrhundert, als individuelles Verkehrsmittel für die Städte gemacht worden ist und wo man viele Jahrzehnte hindurch die Städte dem Auto angepasst hat, damit das möglich wird und die Bequemlichkeiten des Individualverkehrs, dass man die wirklich genießen konnte als Fahrer. Diese Bequemlichkeiten und dieser Komfort hat sich inzwischen völlig umgekehrt. Wir haben zu viele Autos. Das ist das Thema. Und die Autos behindern sich selber. So, also mit anderen, und zwar zu viele Autos im Individualverkehr. Wir haben, wie gesagt, 1,6 Milliarden Autos, wir haben 7 Milliarden Menschen, können sich ausrechnen, dass wie viele Menschen sich in der Zwischenzeit schon ein Auto eben leisten können. Die Verkehrsdurchsetzung in den einzelnen Industriestaaten liegt bei zwischen 500 und 600 Pkw je 1000 Einwohner. Das heißt, in Deutschland beispielsweise können Sie die ganze Bevölkerung inzwischen auf den Vordersitzen der Pkw-Flotte unterbringen. So, das ist das Problem. Der Erfolg des Autos killt den Erfolg des Autos. und da müssen wir runter. Und das geht nicht, indem wir jetzt andere Autos bauen, das ändert ja nichts an der Verkehrsdichte, sondern indem wir den Individualverkehr in irgendeiner Weise redressieren. Und da werden Sie sich jetzt wundern, dass ich das sage, wir müssen weniger Autos haben statt mehr.
Ja, wundert mich schon, aber finde ich auch gut. Also da freue ich mich quasi. Wie Sie ja schon gesagt haben, alles, was in Massen auftritt, ist des Teufels. Das ist ja bei Müll und so weiter auch so, ohne da jetzt weiter drauf eingehen zu wollen.
Ja, genau, richtig. Ob das Pegida ist oder AfD oder was auch immer das ist, oder die Kameraden, die da aufs Kapitol marschiert sind. Alles, was in Haufen auftritt und schreit, ist des Teufels. Und das Auto stinkt. Schreit nicht, aber stinkt.
Genau, stinkt und macht Lärm. Macht nicht nur Lärm, sondern macht ja tatsächlich auch was mit dem Klima dann letztlich in den Massen. Ich höre da noch eine zweite Sache raus. Also widersprechen Sie mir gerne, wenn es falsch ist, aber ich höre jetzt so zwei Dinge raus. Also, dass Sie sagen würden, deutlich weniger Autos für die Masse an Menschen und das Auto wieder als wirkliches Luxusgut, wo man sagt, man muss sich das leisten können. Also etwas überspitzt gesagt, wieder Privatjet.
Nein, dieses wäre sicherlich falsch und wäre auch undemokratisch im weitesten Sinne. Sondern jeder, der sich das Auto leisten kann, der soll sich auch ein Auto haben. Das ist nicht das Problem. Wir haben nur ein Problem der Konzentration der Autos an bestehenden Flecken, nämlich in den Städten. In der Fläche, ich habe 4 Nichten und Neffen. Ja, die wohnen alle auf dem feinen Land und die arbeiten alle sogar noch im benachbarten Ausland. Ich komme aus dem Saarland und die arbeiten in Luxemburg. Ohne Automobil, ohne eigenes Auto wäre das gar nicht machbar. Das heißt, das sind 4 verschiedene Personen und davon hat jeder ein eigenes Auto. In der Fläche überhaupt kein Problem, auch kein Umweltproblem etc. pp. Alle Probleme, die wir in der Stadt mit dem Auto haben, finden dort nicht statt. Wir müssen für die Städte eine andere Lösung haben. Der erste Lösung ist, die Autos, die wir dort haben, müssen wir umweltfreundlich betreiben können. Das heißt, ohne CO2 und NOx-Ausstoß. So, das heißt, die Umweltbelastung, die sich da konzentriert in der Stadt, ja, die muss raus. Und das können wir, indem wir alternative Antriebsmöglichkeiten, jetzt lasse ich es erstmal so stehen, mit alternativ, da können wir nochmal drüber reden, was das ist, alternative Antriebsmöglichkeiten ersetzen. Und zum anderen, wir brauchen eine City-Maut. In die Stadt reinfahren muss teuer werden. Teurer werden, als es heute ist. Nur dann können Sie den Verkehr dort halbwegs kanalisieren. Wenn ich sage teuer, dann höre ich schon den Aufschrei, das sei unsozial, nein, das ist marktwirtschaftlich. Ich bin ein glühender Verfechter von marktwirtschaftlichen Lösungen, nicht von staatlichen Anordnungen. Jeder soll mit seinem Geld oder seinem Geldbeutel das sich leisten können, was der Markt eben im Moment hergibt. Ja. Und wenn der Markt den Stadtzutritt nur mit einem Eintrittspreis, mit einem Ticket von 10 Euro versieht, dann werden die einen draußen bleiben und die anderen oder werden sich ein Auto teilen und die anderen werden reinfahren. So, das ist die Lösung, um den Verkehr, um die Verkehrsdichte in den Innenstädten zu redressieren. Denn U-Bahn-Bauten oder Straßenbahnbauten sind in mittleren Städten rein kostenmäßig überhaupt nicht darstellbar. Wäre auch ein völliger Unsinn. Sondern da, wo es wirklich notwendig ist, können Sie das über marktwirtschaftliche Instrumente regeln. So, und den Weg dazu habe ich Ihnen eben genannt. Sie müssen Preise erhöhen. Preise, Eintritt, wenn Sie ins Fußballstadion gehen, zahlen Sie auch ein Ticket oder in die Oper oder ins Konzert oder ins Kino. Also überall, wo es knapp ist, wo man nicht freiwillig, wo man nicht ohne weiteres reinkommt, muss man einen Preis zahlen. Das wäre eben auch in dem Fall, müssen die Stadtväter sich durchringen, dass sie an den Einfallstraßen Mautstationen errichten. Das gibt es übrigens ja schon. Das ist ja nichts Neues. In Stockholm oder in allen großen zivilisierten Großstädten, mit Ausnahme in Deutschland, haben wir ja schon viele Beispiele in London oder wie gesagt in Stockholm, ja, wo man also Eintrittspreise erhöht. Also,
wobei das wäre ja dann tatsächlich wieder regulieren vom Staat aus, was Sie ja gerade verneint haben. Nein,
Regulierung vom Staat. Der Staat reguliert gar nichts.
Aber
Staat
woher soll dann diese Maut kommen?
Also, der Staat erhebt nur einen Eintrittspreis. Regulieren tun Sie das selber. Wenn Ihnen das zu teuer ist, bleiben Sie draußen.
Also quasi eine Mischung. Letztlich der Staat reguliert den Eintritt.
Der Staat schreibt Ihnen ja nichts vor. Der schreibt nicht so, Müller, Meier so. Also die erste Hälfte des ABCs darf nur vom 1. bis zum 15. und die zweite Hälfte des ABCs vom 15. bis zum 30. in die Stadt. Nein, mitnichten. Also keine Regulierung, sondern ganz normale Preissetzung. Wenn Sie in die U-Bahn steigen, erheben Sie auch ein Ticket. Ist das auch
genau? Was ich jetzt persönlich,
also ist doch ganz normal. Aber wenn Sie ein Brötchen kaufen, zahlen Sie auch einen Preis.
Genau, ich würde jetzt behaupten, dass wenn jetzt meinetwegen die Stadt Leipzig einen Fahrpreis für ein Ticket für die Straßenbahn erhebt, dann reguliert sie damit natürlich den Publikumsverkehr. Leute, die sich das nicht leisten wollen können, leisten sich das nicht. Das wäre ja.
Wir leben ja nicht im Paradies. Die Stadt Leipzig muss halt einen Preis erheben, damit sie die Kosten für den Betrieb der Straßenbahn aufbringen kann und bezahlen kann. Ist doch völlig normal. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Als sie in der Schweiz hat eben, wenn sie eine Keule kaufen wollten, dann mussten sie halt ein halbes Mammut abliefern. So what? Das ist doch nichts Neues.
Ich finde die Idee ja grundsätzlich gut, also dass man sagt, okay, mit dem PKW, wenn es auch andere Möglichkeiten geht in die Stadt, kostet einfach mehr. Aber jetzt mal ganz pragmatisch, also wenn jetzt der Staat sagt, ab sofort Citygröße, ab was weiß ich, so und so viel 10.000 Einwohner, kostet das Reinfahren von Externen, von Nichtanwohnern so und so viel Geld. Wie würde denn die Autoindustrie reagieren darauf, auf so eine Ansage?
Ja, ganz normal. Die Autoindustrie würde das in der Regel, wenn sie vernünftige Chefvolkswirte hätte, würde sie das begrüßen. Denn das würde eigentlich ja ihnen letztendlich keinen Schaden zufügen. Denn der Bestand an Autos ist ja da. Die sind ja schon mal produziert und verkauft worden und das Geld ist eingenommen worden. Es findet nur kein Wachstum mehr statt. Sie können nicht entbelieben, und das ist eine vorgegebene Perspektive, dass kein Wachstum in der Automobilindustrie mehr stattfindet. Das ist heute schon so. Dafür brauchen wir noch nicht mal eine City-Maut. Die Automärkte im Westen wachsen nicht mehr, sind gesättigt, fertig, aus, Punkt, um. So, von denen können sie nicht leben. Wo wir nur heute leben, sind die Märkte, die noch in der Entwicklung sind, weil sie noch auch, was den Umweltgedanken anbelangt und weil sie über riesenhafte Flächen verfügen, wo sich das Ganze verflüchtigt und verteilt in der Fläche, wie China beispielsweise. Da haben wir völlig andere Verhältnisse. Infolgedessen wächst der chinesische Markt jedes Jahr um 1-2 Millionen Autos zusätzlich, die auf die Straße kommen, bei uns nicht mehr.
Gut, dieses Flächenwachstum ist natürlich wieder auf Kosten des Klimas. Ich würde noch mal kurz zurückgehen. Es gab ja Peak Car, ich verorte das jetzt mal so ganz grob in den 90ern des letzten Jahrhunderts, wo man sagen muss, okay, da war ja der Punkt erreicht, der Markt ist gesättigt. Jetzt gehen wir mal von aus, dass der Markt eine freie Marktwirtschaft ist. Was hat die Autosindustrie gemacht? Sie hat nicht gesagt, okay, jetzt ist gesättigt, wir haben genug Geld eingenommen, wir gehen jetzt in Rente und alles gut, sondern man hat eine neue, ungesättigte Situation künstlich erschaffen durch den SUV. Denn Peak SUV war natürlich nicht erreicht, sondern kaum einer hat ein SUV. Jetzt steigt die Anzahl der SUVs, irgendwann kommt ein Peak SUV. Sehen Sie wirklich, dass dann irgendwann die Autosindustrie sagt, okay, jetzt fällt uns nicht mehr das Nächste ein, was wir den Leuten unterjubeln können, sondern jetzt haben wir auch einfach mal genug und gehen tatsächlich diesen für den Menschen ja ganz schweren Weg zu sagen, wir setzen das Wachstum jetzt aus, wir brauchen es nicht mehr, wir sind gesund gewachsen.
Also das ist grundsätzlich, gibt es unterschiedliche Meinungen über die Kausalität. Mhm. Nicht die Autoindustrie hat den SUV erfunden und hat gesagt, was denke ich mir jetzt aus? Die Autoindustrie hat sich in der Regel ausgedacht, also Beifahrer-Airbags oder Airbags, dass aus zwei Airbags wurden plötzlich 7 dann im Auto oder Leistungssteigerung der Motoren immer schneller und immer höhere PS-Zahl. Das hat die Autoindustrie eigentlich nicht ausgedacht in der Zwangslage, weil sie mehr verkaufen wollten. Aber das SUV-Konzept generell von sich aus ist auf einen Bedarf gestoßen. Verstehen Sie, Sie verstehen, oder bei manchen Leuten, die haben ganz komische Vorstellungen über Marktwirtschaft. Wie die funktioniert, das heißt, die haben überhaupt keine Vorstellung.
Naja, aber den Bedarf erzeugt man doch durch Werbung.
Ich will nicht sagen, die haben keine Ahnung, sondern das ist in der Tat so. Wir sind eine vom Bedarf gesteuerte Wirtschaft. Kapitalismus, jetzt mal nicht im negativen Sinn gemeint, sondern Marktwirtschaft, soziale Marktwirtschaft basiert darauf, dass der König Kunde ist. Was der will, produziert der Hersteller. So, wenn die Automobilkunden keine SUVs wollten, dann können die Hersteller so viel SUVs produzieren, wie sie wollen, die werden sie nicht los. Das ist der Unterschied zum Sozialismus. Im Sozialismus, und das kennen wir ja, oder wir haben das, ich hoffe, Sie kommen aus Leipzig, Sie wissen, was Sozialismus ist. Mhm. Sozialismus hat der Hersteller bestimmt, was der Kunde kriegt. Und in der Regel hat er nichts gekriegt. Er hat beim Sozialismus nur zwei Autos gekriegt. Ein Trabi und ein Trabant. Sonst nichts. Also Quatsch, ein Trabi, also ein Trabant und ein Wartburg. So, und der Trabi hat umweltschädlich bis zum geht nicht mehr, weil der Sozialismus, die Umwelt war dem Sozialismus völlig egal. Sondern es ging eigentlich nur darum, das Volk ruhig zu halten letztendlich. Und dann hat man eben Autos angeboten, die zu denen man überhaupt in der Lage war, sie anzubieten, weil das sonst ja nicht funktioniert hat. So, und das ist der Unterschied. Bei uns im Westen, in der Demokratie, in der Marktwirtschaft, funktioniert das System. Die Kunden wollen was und die Hersteller produzieren so. So, und dass die Hersteller immer auf der Suche sind, das ist ein alter klassischer Streit in der Nationalökonomie, in der Volkswirtschaftslehre, wer bestimmt Angebot oder Nachfrage. Die Klassiker sagen, das ist das Angebot, die suchen sich die Nachfrage, die Keynesianer suchen, nee, die Nachfrage dominiert. Ich bin eine Mischung von beiden. Natürlich in gesättigten Märkten, in ungesättigten Märkten müssen sich die Hersteller nicht anstrengen. Die Kunden reißen ihnen die Autos aus der Hand. In gesättigten Märkten müssen sich die Hersteller anstrengen, die Angebote. So, und weil sie die Kunden suchen müssen für, um neue, um ihr Zeugs eben an den Mann zu bringen, letztendlich. So, und diese Mischung ist das, und man ist dann, Gott sei Dank, auf das SOV-Konzept gefunden, was ich jetzt, ich bin auch etwas älteren Datums, mit Gnade und mit Dankbarkeit entgegennehme, weil das einfach ein bequemeres Auto ist als jede Limousine. Ganz einfach. Ich fahre SUV, mein Umfeld fährt SUV, die sind alle im gleichen Alter. Kein Mensch fährt mehr ein ganz normales Auto. Aber es ist nicht so, dass sich dieses SUV-Auto jetzt zusätzlich gekommen
ist. Da würde ich mal kurz einhaken.
Das ersetzt ja, ein anderes Auto.
Ja, da würde ich mal kurz einhaken. Können Sie sich, sage ich mal, zurückversetzen in der Situation, meinetwegen vor 20 Jahren, 30 Jahren, wie auch immer, ist egal, wo Sie ein Nicht-SUV, einen Wagen bekommen haben, wo Sie mal gesagt haben...
Können Sie mit dem Auto sprechen, näher an das Mikrofon gehen? Ich verstehe Sie sehr schlecht.
So, so ist besser?
Ja.
Okay. Können Sie sich zurückversetzen in, sage ich mal, vor 20, 30 Jahren, wie auch immer, jetzt mal irgendwo in diesem Zeitraum, wo Sie einen Neuwagen bekommen haben, der kein SUV ist und Sie sich reingesetzt haben und gesagt haben, ah, oh, da sitzt sich's gut drin.
Also, ja, klar.
Dann brauchen Sie doch diesen SUV nicht für dieses
Sie werden nicht vermöglichen. Mhm. Ich kann mich sogar noch an eine Zeit ersetzen, 1946, 47, da gab es Kohlevergaser. Verstehen Sie?
Klar,
da gab es gar keine normalen Pkw, da gab es nur Kohlevergaser. Und ansonsten die Zeit, die Sie jetzt gerade beschreiben, vor 30, 40 Jahren, da war ich 30, 40 Jahre jung und gelenkig und da fand ich überhaupt toll, wenn man überhaupt ein Auto hatte. Verstehen Sie?
Weil der ja, verstehe schon, aber wo ich hin möchte ist...
Das war erstrebenswert und das Auto, wenn es noch so unkomfortabel gewesen ist, warum haben denn Ihre Landsleute, ich weiß nicht, ob Sie in der DDR geboren sind,
nicht ich sag's mal Frankenland.
So, warum haben die DDRler 7 Jahre Wartezeit in Kauf genommen, um sich in diese Pappe reinzusetzen, genannt Trabi, weil es nichts anderes gab.
Nochmal an zwei Punkte zurück. Also die Kernbehauptung ist ja dann die, dass für Leute ihres Alters jedes Auto, was kein SUV ist, unbequem ist.
Im Prinzip ja, deshalb ist der Marktanteil von SUVs nimmt ja auch laufend zu.
Kann man so
wir
stehen
haben
30%, lassen.
Schauen Sie mal, wir haben 30% mittlerweile die Berufs- oder die Altersgruppe über 60, macht inzwischen ein Drittel der Gesamtbevölkerung aus, ein Drittel. Mhm. So, und so, auf diesen Marktanteil laufen wir zu, ganz einfach. Wir sind jetzt bei 20-25% SUV an den Zulassungen. Passt das doch zusammen.
Naja gut, mal nochmal auf den anderen Punkt zu sagen, dass der Markt hat, also der Kunde hat den SUV sich gewünscht. Wie passt denn da rein, dass Millionen und Milliarden in Werbung gepumpt wird, um diesen Wunsch erst zu erzeugen?
Weil wir Wettbewerb haben, ganz einfach.
Natürlich, aber das heißt ja dann trotzdem, dass nicht der Ursprungswunsch beim Kunden liegt, sondern beim Konzern, der diesen Kundenwunsch durch Werbung erzeugt. Das ist im Wettbewerb
nicht durch, erlaubt. Durch Werbung hat er nicht erzeugt, wie auch immer. Also diese Diskussion möchte ich jetzt eigentlich aber nicht führen, weil ich das für müßig halte. Denn was ist die Henne, was ist das Ei? Für mich ist die Henne das Ausschlaggebende, also da die Nachfrage. Die Nachfrage oder wie auch immer. Die Nachfrage ist das, was das dokumentiert. Wenn Sie ein Produkt haben und Sie kriegen ein besseres Produkt nebendran, dann kaufen Sie das bessere. So, und das SUV-Auto war ein besseres Produkt als das alte Auto. Ich habe Ihnen schon mal gesagt, es ist ja nicht darum, dass jetzt zusätzlich SUVs verkauft worden sind, sondern in der Regel werden die Limousinen ersetzt durch die SUV, weil die Bedarfe der Käufer nach 7 oder 10 Jahren sich geändert haben und die jetzt in den SUV steigen, anstatt vorher in den Porsche Sportwagen. Und im höchsten Fall und am besten und am glücklichsten sind die, die auch noch in den Porsche SUV steigen dürfen. Aber das sind wohl die wenigsten, weil die meisten sich das nicht leisten können. Wenn sie das Geld hätten, würden sie das machen. Ansonsten nicht, klar.
Genau, das ist ja
so
auch
einfach, so einfach ist die Welt.
Das ist ja auch so ein Ding, was Sie gerade schon gesagt haben. Glücklichsten sind die, die in Porsche SUV steigen. Die Autoindustrie suggeriert, Entschuldigung, dass ich nochmal anspreche, durch Werbung schon seit Jahrzehnten, dass man durch dieses Produkt glücklich wird.
Das ist bei der Zahnpasta genauso.
Ja, aber das macht es ja beim Auto nicht besser.
Sie abends schauen sich die Werbung an, Lacalut macht die Zähne weiß und sie sind glücklich. Das ist das, was die Menschheit wollen.
Aber ist das richtig?
Sind Sie gegen das System?
Nö.
Ich weiß nicht, wenn Sie gegen die marktwirtschaftliche System sind, müssen wir ja sämtliche Werbung verbieten.
Also Werbung für Zigaretten zum Beispiel ist mittlerweile verboten. Es gibt ja nicht nur Schwarz-Weiß, sondern Regulation bewegt sich ja dazwischen. Also
ja, ist ja auch nicht viel zu sagen, ist ja auch direkte gesundheitsschädlich. Mhm. Aber das Auto ist ja nicht gesundheitsschädlich.
Das ist klimaschädlich. Das ist letztlich ein größerer Schaden, weil gesundheitsschädlich ja nur das Individuum betrifft. Klimaschädlichkeit betrifft
also
letztlich.
Also klimaschädlich ist auch, wenn Sie jeden Tag, wenn Sie 3 Milliarden Rinder auf die Wiese treiben und die lassen ihre Flatuli, ihre Blähungen, senden die in die Luft. Das ist genauso klimaschädlich. Dann können Sie auch genauso gut die Forderung erheben, wir bringen alle Rinder um.
Ja, natürlich.
Damit das endlich aufhört. Ja, natürlich, ja klar.
Nee, ich will diese Forderung nicht bringen, aber ich muss jetzt mal kurz unterbrechen, weil das ist ja eine Kommunikationsstrategie, die sehr bekannt ist von Ecken, wo ich sie jetzt absolut nicht reinschieben will. Aber trotz alledem muss ich es mal so hart sagen, man spricht auf Ihr Kernthema, Probleme in Ihrem Kernthema an, Auto, Werbung und so weiter, und Sie kommen mit Zahnpasta und Rindern. Bleiben wir doch bei der Sache. Also, dass es Probleme bei Zahnpasta-Werbung und Rinder gibt, ist klar.
Ihre Aussage war, die Automobilindustrie schädigt mehr oder weniger das Klima, indem sie für SUV Werbung macht.
Genau.
Oder indem sie überhaupt Werbung macht. Sagen Sie, der Daimler und der Benz, die haben für ihre Verbrennerautos keine Werbung gemacht. Oder der Ford hat für seine Autos auch keine Werbung gemacht. Die wurden denen aus den Händen gerissen, weil die Leute so wollten.
Genau, weil der Markt noch nicht gesättigt war.
Können Sie sich vorstellen, dass Leute Autos haben wollen, weil sie sie wollen?
Ja, solange der Markt nicht gesättigt ist, kann ich mir das vorstellen. Jetzt ist der Markt
auch
gesättigt.
Hinterher, wenn der Markt gesättigt ist, nach 7, 10 Jahren, müssen sie Ersatzbedarf haben, kaufen sich ein neues Auto. So, und dann können sie aussuchen. Und dafür, für diesen Suchprozess, damit ihnen als König Kunde das ermöglicht wird, bietet ihnen die Autoindustrie gratis auch noch Werbung an und zeigt ihnen, das ist das und das ist das und das ist das. Genauso wie bei der Zahnpasta.
Also die Werbung als Geschenk an den Kunden, damit er sich informieren kann.
Ach, in die Ecke will ich auch nicht reingesteckt werden. Das ist Unsinn. Das ist absoluter Quatsch. Dann sagen Sie, wir verbieten Werbung generell. Wenn das das Thema ist, machen wir für überhaupt nichts mehr Werbung.
Das ist ja, genau, das ist ja wieder diese Kommunikationsstrategie.
Können wir das Interview hier sofort abbrechen? Verstehen Sie, das halte ich für kurios.
Naja, aber Sie sind doch Fachmann für Kommunikation. Sie kennen doch Kommunikationsstrategien und können zwischen Schwarz und Weiß auch die ganzen Graustufen dazwischen analysieren und sehen, dass man nicht alles verbieten oder alles erlauben muss. Wir verbieten nicht alles und erlauben nicht alles in einer Demokratie. Auch in einer Diktatur übrigens ist nicht alles verboten und alles erlaubt. Es gibt immer Graustufen dazwischen. Die Diktatur ist da sehr nah am alles verbieten, was ja schlecht ist. Die Demokratie sehr nah an viel erlauben. Aber Schusswaffen zu kaufen ist nicht erlaubt. Alkohol an kleine Kinder verkaufen in Deutschland nicht.
In Amerika schon.
Alkohol an kleine Kinder verkaufen ist nicht erlaubt, auch nicht in Amerika. Trotzdem ist Alkohol nicht komplett verboten. Also
natürlich.
Und auch beim Auto.
Worauf wollen Sie raus? Das ist doch sinnvoll. Ja, ist doch klar. alles, was gesundheitsschädlich ist für das Individuum, wenn das Individuum so blöd ist, dass der Staat das Individuum vor sich selber schützen muss, dafür muss er Gesetze erlassen.
Gut, nehmen wir ein anderes Beispiel.
Das Individuum durch seinen Konsum anderen schädigt, ja, zum Beispiel beim Rauchen in Gaststätten etc. Deshalb hat man Rauchen in Gaststätten im öffentlichen Raum verboten. Nicht rauchen generell, in Ihrer Wohnung können Sie so viel qualmen, wie Sie wollen. Ist nicht verboten. Nur wenn Sie andere schädigen, dann ist es verboten. Da muss der Staat eingreifen.
Absolut,
so, und der Staat greift das auch ein bei der Automobilindustrie, als er festgestellt hat, wir haben zu viele Autos und die Innenstädte werden verpestet und das Leben in den Innenstädten wird erschwert oder beziehungsweise wird unerträglich, wenn zu viele Autos sich da drin bewegen. Fertig aus. Da muss er Gesetze erlassen. Und das tut er.
Gut, kommen wir zum Beispiel, wo das, was gerade sehr aktuell ist, genau da reinspielt. Es gibt einen Faktor, der statistisch erwiesenermaßen sowohl klimaschädlich, immens klimaschädlich ist, als auch Tote produziert, die statistisch höher sind als drunter. Und das ist das Tempolimit. Also über 120 km/h stehen die Statistiken, die Zahlen in allen Bereichen stark nach oben. Klimaschaden, Tote, Unfall und so weiter und so fort. Das wäre ja genau das, wo man sagt, hier muss der Staat regulieren, weil der, ich sag's mal flapsig, dumme Verbraucher, der es nicht hin kriegt, einen kompletten Schaden produziert. Also wären Sie aus dieser Sicht ja dann für Tempolimit zu haben auf der Autobahn?
Nein, aus dieser Sicht bin ich das nicht. Ich bin ja nicht verrückt.
Was ist daran verrückt?
Weil das ja eine unlogische Argumentation ist. Erstens mal, Sie müssen sich mit den Fakten mal vertraut machen. Die steigenden Toten, das ist Märchen, die von bestimmten Interessengruppen immer wieder in die Welt gesetzt werden. Die Anzahl der Toten sinkt im Verkehr. Seit Jahr und Tag.
Ab Tempo 120 steigt sie.
Ab Tempo 120. 30.000 Tote, wir haben heute 3.000 Tote.
Aber über der Grenze von 120, egal ob es insgesamt sinkt oder steigt, im Verhältnis über der Grenze von 120 Tempo steigt sie immens. Also ist sie immens höher als drunter.
Nein, ist ja wie viel immens? Bitte nennen Sie Zahlen.
Die Zahlen habe ich jetzt nicht da, aber die kann ich Ihnen gerne nachreichen.
Ja, eben, das ja genau. Sie haben sie nicht da, weil Sie es nicht haben.
Haben Sie die Zahlen da?
Die gibt es nicht. Nein, die Zahl gibt es nicht. Über 120, so viele Tote, das ist so... Können Sie mir glauben, dass es die Zahl nicht gibt? Ich habe aber eine andere Zahl für Sie bereit. E-Troller, also diese E-Scooter. Die Anzahl der Toten, die mit E-Scooter unterwegs sind in den Innenstädten, steigt immens.
Was wieder ein klassisches Scheinargument ist, was Ihnen als Kommunikationsstratege bekannt sein muss. Ein Vergleichsargument, das nichts an der Sache ändert, mit der wir es vergleichen. Ich will Ihnen das kurz erklären.
Ja, verbieten Sie, nein, Sie
Fußball.
Wollen Tempolimit einführen und ich sage, verbieten wir doch E-Scooter.
Ja, nee, aber mögen Sie Fußball? Schauen Sie manchmal Fußball.
Ja.
Ja, ich auch. Jetzt nehmen wir der FC Bayern meinetwegen, wird Meister mit 70 Punkten, was relativ unwahrscheinlich ist, aber mal als Beispiel, wird Meister mit 70 Punkten, dann wird er gefeierter Trainer. Wird er im nächsten Jahr mit 80 Punkten Vierter, wird der Trainer rausgeschmissen, obwohl er besser war. Obwohl er besser war. Sehen Sie, so wackelig sind diese Dinge, dass man sagt, man also redet so über das Auto und vergleicht es mit dem E-Scooter.
Weil Ihr Beispiel ist ja irgendwo utopisch oder irreal. Sie müssen dann schon Beispiele bringen, die in der Wirklichkeit vorkommen. Also nicht irgendwelche Fantasiegeschichten.
Naja, ist in der Wirklichkeit vorgekommen, dass jemand mit weniger Punkten Meister geworden ist und im nächsten Saison mit mehr Punkten nicht Meister. Ob das jetzt die 70, 80 sind in der FC Bayern oder...
Das ist ja egal. Das ist doch... Ja, dafür brauchen sie aber noch 17 Partner.
Das ist Argumentation.
Die da auch noch eine Rolle spielen mit. Also ich rede jetzt mal von der Bundesliga und ich unterstelle, dass Sie wissen, dass da 18 Vereine spielen.
Ja, natürlich.
Also die Punktzahl erreichen Sie ja nicht alleine als Verein, sondern da müssen Sie 17 andere haben, die Ihnen dabei behilflich sind. Wenn Sie das mal so sehen. So, ja, vielleicht fällt Ihnen dazu jetzt was ein. Vielleicht waren die anderen so viel schlechter oder besser.
Sie haben gesagt, Tempolimit sind Sie dagegen, weil Sie sind ja nicht verrückt. Der Rest der Welt...
Weil es nicht bringt, weil es effektiv nichts bringt.
Okay. Ganz einfach. Der Rest der Welt ist verrückt, weil Deutschland ist tatsächlich das einzige Land, bei dem das Tempolimit nicht vorhanden ist, beziehungsweise
nein,
wenn Daten existieren.
Nicht. Das ist nicht
es
das
gibt
einzige
ein
Land.
Paar afrikanische Länder, wo keine Daten dazu da sind.
Ja.
Da kann ich Ihnen auch sogar die Daten nachreichen. Es gibt kein Land, wo das Tempolimit nicht existiert, also wo es Straßen komplett ohne Tempo, wo das so ist wie in Deutschland. Deutschland ist ja ein Einzelfall in einer verrückten Welt letztlich. Also dann kann ja Auto fahren und Glück mit Auto und so weiter und Autoindustrie, wenn das Tempolimit so wichtig ist, weltweit nur in Deutschland funktionieren.
Ach, wie Sie gesagt, das ist mir viel zu monokausal gedacht. Außerdem ist Deutschland nicht das einzige Land ohne Tempolimit. In Nepal, in Uganda und Burundi haben sie auch Tempolimits. Also das ist überhaupt kein Thema. Da haben sie auch keine Tempolimits. Entschuldigung, ich habe mich jetzt in der Richtung verstanden. Und es gibt sicherlich noch in anderen, in Bangladesch gibt es auch kein Tempolimit etc. pp. Wie auch immer.
Das sind die Länder, wo es keine Daten zu gibt.
Nee, da gibt es auch keine Autobahn dafür.
Genau,
War nur ein Scherz. Mhm. Ich will nur sagen, dieses Tempolimit ist eine Chimäre, dass die Umweltschützer vor sich hertragen. Und jedes Mal, wenn die neue Unfallstatistik rauskommt und die Anzahl der Toten im Straßenverkehr ist gesunken, ist großes Wehklagen. Verstehen Sie, weil das jetzt überhaupt nicht in die Ideologie passt. Überhaupt nicht. Wenn jemand mir nachweisen könnte, mit Tempolimit werden wir in Deutschland so und so viele Tote weniger haben, würde ich sagen, ja. Dann verbieten sie aber noch andere Geschichten, Kneipenbesuche nach 10 Uhr oder sowas. Es ist ja nicht nur die Geschwindigkeit, auf die sie das zurückführen.
Aber wenn dann jemand, sind wir ja wieder
wenn jemand betrunken, wenn jemand betrunken mit 130 fährt und baut einen Unfall, dann sagen sie, das ist, weil er nicht das Tempo nimmt. Im flachen Land, die größte Anzahl der Toten, ich bin hier in Bayern angesiedelt, die größte Anzahl der Toten im Straßenverkehr in Bayern passiert nicht auf der Autobahn und nicht wegen ungebremster Geschwindigkeit, sondern im flachen Land bei Jugendlichen, weil sie volltrunken sich an Steuer setzen und gegen den Baum fahren. Mhm. Diese Statistik können Sie nachgucken. So, und dann erlassen Sie Gesetze, dass die sich nicht mehr volltrunken an Steuer setzen. Diese Gesetze gibt's. Ich will damit nur darauf hinaus, es nützen die besten Gesetze und Tempolimits und was auch immer nichts, wenn die Leute sich nicht dran halten.
Das ist klar,
logisch. So, das ist doch wie bei Corona. Wir wären Corona schon längst los, wenn wir nicht solche Idioten hätten, die sich dann freitags oder samstags oder sonntags auf der Straße rumbilden und sich als Querdenker hinstellen und zum Beispiel alle Schutzmaßnahmen negieren. Wenn Sie mit einem solchen Volk von Idioten zu tun haben, können Sie nichts machen. Können Sie die besten Gesetze erlassen. Ja? Und das haben wir ja. Wir haben alles, ja, aber es wird nicht eingehalten.
Ich find's ja
schon, Wir haben eine Richtgeschwindigkeit 120. Und ich muss sagen, ich fahre mit 120 wunderbar durch die Gegend. Das heißt, ich fahre in der Zwischenzeit nicht mehr. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber ansonsten ist das ein angenehmeres Fahren. Und die Verkehrsdichte auf Autobahnen ist auch in der Zwischenzeit so, dass sie ja kaum noch schneller als 120 fahren können. Faktisch nicht. Mhm. Faktisch. Und dieses Tempolimit als Monstranz vor sich hertragen wie in der Kirche, ja, das halte ich für kurios.
Naja, es war nur ein Beispiel.
Über die Zeit sind wir eigentlich weg. Mhm.
Gut, dann lassen wir es mit dem Tempolimit außen vor. Ich würde trotzdem nochmal auch für die Zuhörerinnen, also ich finde das Gespräch mit Ihnen an sich angenehm, allerdings finde ich es von der Argumentationsstruktur teilweise eben erschreckend. Also das nochmal erwähnt zu haben. Aber gehen wir jetzt mal zum anderen Ding.
Was denn? Was finden Sie erschreckend?
Naja, also wir hatten jetzt 5-6 Mal hintereinander den Fall, dass ich Problematiken, die mit dem Autosektor zu tun, angesprochen habe, einem Experten des Autosektors gegenüber, und Sie sind dann abgewichen auf Rinder und Elektroroller, was klassische
Ablenkung ist. Ja, weil ich als Ökonom mir die Freiheit nehme, ökonomisch zu denken, über den Tellerrand hinaus.
Naja, aber Sie verlassen...
Sie müssen den Blick doch ein bisschen anders mal weit. Wir arbeiten doch nicht nur für die Autoindustrie, sondern wir haben doch die gesamte Gesellschaft. Und Sie müssen auch abwägen zwischen Kosten und Nutzen. Und Sie müssen abwägen, was bringt eine solche Maßnahme gegenüber einer anderen Maßnahme. So, jetzt kann ich Ihnen noch was erzählen mit China. Es nützt uns nichts, wenn wir hier Tempolimit oder wenn wir hier CO2 oder Elektromobilität predigen und tun und machen und die ganze Autoindustrie kaputt machen, die Verbrenner-Autoindustrie. Und in China wird ein Kohlekraftwerk nach dem anderen errichtet. Was macht da das für einen Sinn? Was ist das für ein Sinn?
Der Sinn macht der, dass wir auf China keinen Einfluss haben. Also für das diese Argumentation gibt es...
Ja, ich sehe Sie, aber deshalb machen Sie uns kaputt.
Nee, okay, gut. Die Argumentation, um das nochmal an den Punkt zu bringen, ist, es gibt einen Unterschied zwischen über den Tellerrand hinüberblicken und den Teller zu verlassen. Das ist ein Unterschied. Sie verlassen den Teller, indem Sie sagen, okay, ich bekomme eine Frage über das Auto, rede aber nicht mehr über das Auto, sondern nur noch über das andere. Das ist quasi den Teller zu verlassen und nicht über den Tellerrand.
Da komme ich Ihnen schon entgegen. Jetzt reden wir wieder über das Auto.
Genau. Bitte. Sie haben bei NTV ein Zitat gebracht, das, ich kann das schwer einsortieren, das würde mich mal interessieren. Ich lese mal vor, Sie haben gesagt, also es ging um die Pandemie und wie die Autoindustrie gelitten hat und wie es dann weitergehen wird. Das Zitat ist, wenn sonstige Störungen im globalen Politik- und Wirtschaftsgetriebe ausbleiben, ich wiederhole und betone ausdrücklich, wenn sonst keine Störungen in der Weltwirtschaft eintreten, wird 2021 für die Autoindustrie ein Boomjahr sondergleichen. Welche sonstigen Störungen haben Sie da im Kopf?
Naja, politische Störungen brauche ich jetzt nicht nochmal so aufzufieseln. Das ist eine generelle, sozusagen pauschale Einräumung, die man machen muss. Ich dachte unter anderem zum Beispiel jetzt an die Pandemie, dass sie sich nicht verschärft. Ich hatte zum Beispiel damals, als ich dieses Interview abgegeben habe, war von dem zweiten Lockdown zum Beispiel noch keine Rede. Oder das war nicht eingeführt und die Auswirkungen und auch den Zeitraum, in dem dieser Lockdown hilft, ja, und vor allen Dingen, wie er sich weltweit darstellt, das ist nicht absehbar, das sind Unwägbarkeiten, die jede Prognose sozusagen über den Haufen werfen. Aber wenn alles normalerweise glatt laufen würde, normal, verstehen Sie, wir kehren zur Normalität zurück, die Leute werden geimpft und langsam aber sicher geht diese Gefährdung durch den Coronavirus geht zurück und man kriegt das in den Griff. Ansonsten muss ich sagen, ist unter diesen Prämissen, dass wir keinen Krieg erleben oder dass das Öl, dass nicht irgendeine unvorhergesehbare und unvorhergesehene Entwicklung eintritt, die mit großen ökonomischen Auswirkungen vorhanden ist. Also, wenn wir noch Business as usual.
Also eine aus wirtschaftlichen, wissenschaftlichen Gründen vollführte relativ radikale Verkehrswende würden Sie hier jetzt nicht als Störung sehen.
Radikale Verkehrswendung, nee, würde ich nie als Störung sehen. Würde ich eher für die Comedy oder in die Kiste Komödie, nicht in die Kiste Tragödie stecken.
Inwiefern?
Weil die radikale Verkehrswende, wie soll die stattfinden? Wie denn?
Naja, mehrere Dinge.
Nur weil in China jetzt jedes Jahr 25 Millionen Verbrenner gekauft werden. Wo ist denn da die radikale Verkehrswende? Ein Drittel der Automobile, die weltweit zugelassen werden, als Verbrenner allein in China zugelassen. Und dann sagen Sie, da habe ich keinen Einfluss drauf.
Als deutscher Politiker zum Beispiel nicht.
Ja, klar, aber auf die paar Verbrenner, auf die 3 Millionen hier. Sie tun so, als ob wir hier in Deutschland oder wie auch immer in Europa das Klima retten könnten, indem wir das und das und das machen. Machen Sie doch die Autoindustrie kaputt. Verbieten Sie den Verbrenner. Fertig, aus, alles bricht zusammen und damit ist der Fall gelesen. Und die Klimakatastrophe geht trotzdem weiter. Was ist dann?
Mehrere Punkte. Also sicherlich haben Sie recht, wenn wir in Deutschland jetzt, sage ich mal, die Idee komplett radikal alles ändern und die Rest der Welt macht es nicht, dann wird sich der Klimawandel nur marginal, also wirklich in einem Müh bremsen.
Genau.
Also völlig klar. Aber das Vorreitermodell und der Einfluss Deutschlands auf Europa, wobei Europa schon wieder viel größer ist als Deutschland und auch Einfluss auf Welt nehmen kann, ist dabei ja ignoriert oder rausgerechnet.
Ja, was ist rausgerechnet?
Dass wir als Vorreiter in der Welt gesehen werden können dieses Vorreiten aber durchaus eben den Rest mitziehen kann.
Ja, genau, durchaus kann den Rest mitgehen kann. Das könnte sein, ja, konjunktiv.
Ja, Zukunft ist immer konjunktiv.
Ja, konjunktiv. Und wenn sie es nicht machen, wir haben in Deutschland ja auch Leute, die laufen mit Masken auf der Straße rum und andere nicht. Die anderen könnten das auch, denn die haben ja schon die Vorbilder neben sich auf der Straße laufen. Warum machen sie es?
Manche tun es.
Laden Sie den Herrn Bolsonaro von Brasilien mal hierher ein und sagen, er soll aufhören, den Regenwald abzubrennen. Dann haben wir mehr fürs Umwelt gegen den Klimawandel getan, als wenn sie hier ein Tempolimit auf 120 einführen würden auf der Autobahn.
Nur wird er das nicht tun, er wird nicht kommen. Also wir können da ansetzen, wo wir einerseits konkret was verändern können und andererseits dort, wo wir Vorbild sein können. Will die deutsche Autoindustrie da Vorbild sein? Oder eher lieber Business as usual, wie immer?
Die deutsche Autoindustrie macht das, was der Kunde will. Fertig, aus. und was ihm die Politik dann im Zweifelsfall vorschreibt. Da passt sie sich an, und wenn die Politik ihm vorschreibt, dass sie kaputt gehen soll, dann geht sie kaputt, und damit geht die Politik aber auch kaputt, die wird abgewählt. Ganz einfach, weil nämlich dann die sozialen und ökonomischen Zustände in diesem Land bei einer Branche, die für 20% des Bruttoinlandsprodukts und der Beschäftigung und des Wohlstands mehr oder weniger steht, weil die Leute dann auf die Barrikaden gehen und solche Politiker abwählen. Das passiert sogar in den USA. Stellen Sie sich vor, den Trump haben sie abgewählt, obwohl er Naturschutzgesetze außer Kraft gesetzt hat, Pipelines gebaut hat für Ölförderung und weiß der Teufel, was gemacht hat. So, und trotzdem haben sie ihn abgewählt dann.
Genau, Trump hat die althergebrachte Industrie gefördert, im Gegensatz zu Biden, der einen ganz klaren Wandel auch in Energie und in diesen Dingen. Ja, wurde gewählt. Genau. Also das ja, dreht genau. Ihre Argumentation
ja,
jetzt.
Das war ja auch ist ja meine Rede. Dann würde die Politik abgewählt, wenn sie in die falsche Richtung geht.
Genau, also wenn das quasi althergebracht bleibt.
Die deutsche Autoindustrie passt sich an. Das Einzige, was sie nicht hat, und dafür ist sie nicht zuständig, wir könnten die ganze Flotte, die wir hier in Deutschland mit 46 Millionen Autos betreiben, CO2-neutral betreiben, klimafreundlich betreiben, wenn wir sie ordentlich füttern würden, mit dem richtigen Treibstoff. Raus aus der fossilen Verbrennung und rein mit synthetischen Treibstoffen, mit E-Fuels. Also mit Treibstoffen, die aus Strom und Wasser hergestellt sind. Das gibt's, das ist machbar, ist im Moment sehr viel teurer, aber was soll's? Die Kosten spielen eigentlich in dem Moment keine Rolle. Wenn der Staat Geld hat, 10.000 Euro für ein Elektroauto auszugeben, das nachweislich einen höheren CO2-Ausstoß im Verbrauch hat oder im Betrieb hat als jeder Diesel oder jeder Benziner, wenn wir diesen umweltpolitischen Schwachsinn betreiben, dann können wir auch das andere machen. Dann können wir auch das Geld zur Fabrikation für E-Fuels ausgeben.
Gut, die Produktion von einem E-Auto ist tatsächlich CO2-Sachen wirklich problematisch. Definitiv sind, glaube ich, irgendwie dreimal so viel CO2-Ausstoß bei der Produktion eines E-Autos wie beim normalen Auto. Im Betrieb ist es natürlich die Frage, woher kommt der Strom?
Richtig.
Das ist ganz klar. Da müsste man eigentlich Hand in Hand gehen.
Ich meine, dass die Batterie und eine höhere CO2-Produktion von Batterien umweltschädlicher ist als das, was wir sonst im normalen Verbrennerauto haben, ist auch klar. Aber das rechne ich noch nicht mal rein, sondern das lasse ich außen vor. Ich betreibe nur den Betrieb, also den laufenden Betrieb eines E-Autos gegenüber dem laufenden Betrieb eines Verbrenners.
Aber wenn der Strom aus...
Und jedes E-Auto, wenn es hier mit deutschem Strom gefüttert wird, nachhaltig umweltschädlicher als jeder Verbrenner.
Also mit fossilem Strom.
Ja.
Das heißt, man könnte doch eigentlich, das wäre doch eine Situation, die ideal ist. Unsere Wirtschaft leidet gerade, es geht viel kaputt, man kann neu aufbauen. Warum nicht diesen Brücke schlagen zwischen einem wirklich deutlichen Ausbau der Windkraft, Wasserkraft, Solarenergie und dann auch wieder regulierend, verpflichtend, dass zum Beispiel E-Ladestationen nur auf diese Energie zurückgreifen und der Markt reguliert es ja dann wieder, wie es ja schon mal beim Katalysator war. Mit
also regulieren, ich höre gerade regulieren. Wenn ich unser Gespräch rekapitulieren kann, gegen Regulierung sind sie ja. Sie wollen ja nicht regulieren, weil der Staat eingreift. Das waren Sie doch bei der City-Maut, waren Sie doch gegen jede Regulierung.
Ich bin der Meinung, dass man die Sachen immer individuell betrachten muss. Manchmal macht es Sinn, manchmal nicht. Ich bin gegen die Regulierung meinetwegen der Presse. Ich bin für die Regulierung von Verkauf von Waffen zum Beispiel. Also das kann man nicht pauschal sagen.
Also mit anderen Worten, ja, alles schön und gut, der Staat. Wir haben aber leider Gottes ein Umweltministerium und da gibt es Personen an leitender Stelle in diesem Umweltministerium, die gegen jegliche Art von Verbrennung sind. Und auch ein E-Fuel und ein synthetischer Treibstoff ist in den Augen des Umweltministeriums Verbrennung. Sondern die wollen nur Elektromobilität und fragen nicht, wo kommt der Strom her. Elektromobilität in Frankreich, die weit in der Elektromobilität, was E-Autos anbelangt, zurückhängen gegenüber Deutschland, muss man dazu sagen, kommt der Strom aus Atom aus Kernkraft. Der Atomstrom in Frankreich ist wesentlich umweltfreundlicher oder die E-Autos können in Frankreich absolut umweltfreundlich betrieben werden gegenüber jedem Verbrenner, in Deutschland nicht. Wir schalten die Kernkraft ab und schalten die Steinkohle ab und importieren im Zweifelsfall Atomstrom aus dem Westen und Kohlestrom aus dem Osten. Aus Polen oder aus Tschechien oder wo auch immer er herkommt. So, haben wir dadurch was gewonnen? Das nützt doch nichts, dass wir uns dann hinstellen als Presse und so tun, als ob das Gelbe vom Ei wäre, wenn wir jetzt hier Elektromobilität machen. Nur als Beispiel. Wir müssen immer fragen, wo kommt der Atomstrom, wo kommt der Strom her? Und er muss nachhaltig erzeugt sein. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Machen Sie mal eine Fernleitung mit nachhaltig erzeugtem Strom von der Küste runter nach Bayern, quer durch Deutschland. Also die berühmten Stromautobahnen. So, wie viele Einsprüche von Leuten und gibt es, die das alles verhindern?
Verstehen Sie, ja gut, Einsprüche gibt es aber nicht
gut
immer.
Gemacht. Also, wir gut, wissen alles, klar, was gut ist. Wir wissen alles, was gut. Wir meinen alles gut, alle. Wir meinen alles, Sie und ich und wer auch immer,
da die Presse.
Aber machen tun wir es nicht. Da halten wir uns vornehm zurück.
Da würde ich ganz klar widersprechen. Manche meinen es gut mit sich selbst, manche meinen es gut mit anderen. Das ist ein ganz klarer Unterschied.
Ja, also ich meine es nicht gut mit mir selber, ich meine es gut mit der Gesellschaft. Ich bin ein äußerst gemeinwohlorientierter Ökonom. Mhm. Das ist eine meiner Spezialitäten immer gewesen in meinem ganzen Leben. Aber es muss Sinn machen. Gemeinwohl für sich genommen, ja, reicht nicht aus. Sie müssen immer die Alternativen, die Opportunity kosten. Wenn Sie Ökonomie studiert hätten, wüssten Sie, was Opportunitätskosten sind. Sie müssen sich immer fragen, was ist die nächst bessere oder günstigere Lösung? Wenn ich die erstbeste nicht machen kann, was ist die zweitbeste? Danach müssen Sie suchen. Die erstbeste geht nie. In der Demokratie ohnehin ist und in der Diktatur erst recht.
Das ist ein guter Ansatz.
Die Staatsform gibt es gar nicht.
Hier gar nicht kritisch, sondern einfach hier mal ansetzen. Also das, so denke ich übrigens auch. Ich sehe immer das größte, möglichste, also unmögliche Ziel als Richtwert und arbeite mich dann nach unten runter bis zu dem möglichst besten Punkt. Das hieße ja letztlich, dass die Autoindustrie, um es mal klimatisch zu übersetzen, als Idealziel das Ziel verfolgen sollte, meinetwegen jetzt auch wenn sie die nicht mögen, alles mit Elektromobilität, aber nur mit ökologischem Strom versorgt. Das ist jetzt erstmal ein Fernziel und darauf arbeitet man hin und geht erst die Schritte, die als drunter möglich sind, zum Beispiel mit
die Autoindustrie ist nicht für die ökologische Stromerzeugung zuständig.
Naja, aber sie braucht sie
überhaupt nicht für die Energieerzeugung zuständig. Die Autoindustrie ist für die Erzeugung ökologisch sinnvoller Automobile zuständig.
Ja? Das kriegt sie
das,
ja nicht
was
hin.
Sinn macht. Und das, was wir die Gesellschaft als Wohlstand und wie auch immer sie das definieren, dort Sinn macht. Dafür kann sie sich zuständig fühlen. Nicht nur für die reine individuelle Gewinnmaximierung ihrer Milliardärkapitalisten, denen die Autoindustrie gehört. Verstehen Sie, unsere Autoindustrie hier ist leider Gottes gezwungen, Gewinne zu machen. Das muss Tesla mit Elektroautos nicht. Der Musk macht unentwegt Verluste seit Jahr und Tag und trotzdem ist er noch am Leben. Da wären wir schon längst tot.
Musk ist seit kurzem der reichste Mensch der Welt, seit letzter Woche.
Bitte?
Musk hat als reichsten Mensch der Welt Jeff Bezos abgelöst letzte Woche.
Ja, ich habe
nur mal so viel zu seinem
Misserfolg. Aber nicht mit der Produktion von Autos.
Nee, das ist aber auch gar nicht sein Geschäft.
Sondern mit der Produktion von Illusionen.
Genau, also sein Geschäft ist ja nicht Produktion von Autos, sondern das ist ähnlich wie der Computer. Ob man jetzt an einem Computer was verdient oder nicht, ist nicht so wichtig. Man verdient dann an den Apps, an den Programmen, an diesen Geschichten. Und so denkt ja, so wird ja das moderne Auto gedacht.
Dieses würde dann in der Bilanz aufschalten. Und der Verbrauch von Autos meine ich auch unter da gehören natürlich die Apps und alles, was er dazu hat, gehören dazu. Der Musk lebt im Moment, macht Gewinne damit, indem er Verschmutzungsrechte verkauft. Verschmutzungsrechte, verstehen Sie? Mhm. Emissionsrechte. Davon macht er Gewinne, sonst nicht. Nicht mit der Produktion von Autos. So, und diese Verschmutzungsrechte, diese Ära geht zu Ende. Je geringer der CO2-Ausstoß bei den anderen normalen Verbrennerherstellern ist, je besser je umweltfreundlicher oder CO2-minimierender die ganze Flotte sein wird, desto weniger Verschmutzungsrechte müssen sie dazu kaufen. Und irgendwann, gut, vielleicht ist der Musk in 2 Jahren nicht mehr der reichste Mann der Welt. Kann ja sein.
Kann sein.
Er hat jedenfalls die Perspektive, hat er schon, indem er gesagt, wenn wir das nicht liefern, wenn wir nicht endlich Gewinne machen, dann kommen die mit dem Zuschlaghammer, kommen die Anleger mit dem Zuschlaghammer und hauen wie auf einen Baiser. So hat er sich ausgedrückt. Er weiß schon, dass er völlig auf sehr schwammigem Boden steht. Das, was da passiert, genau, ist sowas von irrational, dass ich das mich gar nicht weiter dazu äußern will. Das ist eigentlich jenseits von ökonomischen Vorstellungen.
Ein sehr schwammiger Boden grundsätzlich ist ja Innovation voranzutreiben, weil man nie weiß, wohin es führt.
Ja, das ist richtig.
Definitiv, aber ohne Innovation wissen wir, wohin es führt, nämlich in die Sackgasse.
Dann sitzen wir noch am Baum.
So
der ist immer noch am Baum, ja.
Gut, der Mensch saß nicht auf dem Baum, der ist durch die Steppe gezogen, aber das war ein Fun Fact am Rande. Herbert Diess hat mal zum autonomen Fahren gesagt, ein Zitat, das ist absehbar, dass die Systeme bald in der Lage sein werden, auch die komplexen Situationen beim autonomen Fahren zu beherrschen. Tesla kommt im nächsten Jahr mit einem System, bei dem die Leistung gegenüber dem bisherigen verdreifacht wird. In einer ruhigen Verkehrsumgebung bei gutem Wettergeschwindigkeiten 70 km/h die Stunde funktioniert das alles schon recht gut. Eine Stärke von Tesla ist, dass sie mit ihrer inzwischen sehr großen Flotte von Fahrzeugen ständig Fahrtdaten sammeln und mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz das System damit besser machen. Wenn Sie so wollen, ist Tesla nicht nur ein Autounternehmen, sondern ein neuronales Netz, das immer besser fahren lernt. Wir haben das ja gesehen bei sehr vielen Dingen, die früher mal Handwerk verkauft haben und mittlerweile eben in neuronalen Netzen, in Internet Daten verkaufen. Und das wächst, wandelt ja. Also sehen Sie diesen Wandel in der Autoindustrie? Weil Sie sind ja dagegen. Ne? Sie sagen ja, autonomes Fahren, so ein Quatsch, sage ich jetzt mal so verkürzt, ist nicht die Zukunft.
Autonomes Fahren setzt, ich halte das deshalb für Quatsch, weil autonomes Fahren setzt absolute Verkehrsdisziplin voraus. Dazu passt Ihre 120 auf Autobahn. Sie können eine Grundvoraussetzung für autonomes Fahren ist die Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit, weil die Netze das bisher und auch in Zukunft nicht so erkennen über 100 oder 200 Meter hinaus, wie schnell sich ein Fahrzeug nähern kann. Je schneller sich das Fahrzeug nähert, desto überforderter sind die Onboard-Netze zur Erkennung dessen, was da entgegenkommt. So. Also infolgedessen müssen Sie 120 auf Autobahn, Sie müssen alles strikt reglementieren. Alles. Sie können dann natürlich als Autofahrer sitzen Sie in Ihrer Kiste drin und machen sonst gar nichts mehr. Freude am Fahren. Ich bin bei BMW groß geworden. Das muss ich dazu gestehen. Ich bin bei BMW groß geworden. Freude am Fahren heißt, es macht Spaß, mit dem Auto zu fahren.
Aber sind wir da nicht drüber raus, bei diesen Mengen an Autos, die wir sagen, ja, schön und gut, Spaß hin und her kann man aber auch mal anders haben. Es macht auch Leuten, also jetzt, Entschuldigung, ein Handvergleich, aber es macht auch Leuten Spaß, jemand anderem auf der Straße zu verprügeln, deswegen muss er es nicht machen. Also der Schaden, der durch diese Massen an Spaß haben beim Fahren angerichtet wird, ist ja nicht einer, ist ja fast jeder, ist doch mittlerweile einfach ein größeres Problem als dieses bisschen Spaß.
Nee, man sich also ja doch, hat. So wie es dieser Schilder gab. Aber Freude am Fahren heißt ja nicht, dass er mit der Höchstgeschwindigkeit gekoppelt ist. Das ist eine unzulässige Vereinfachung, die Sie da machen. Sie sehen Freude am Fahren nur mit dem Schnellfahren.
Nee, Mengen. Also was Spaß macht, mache ich auch so. Ich mache einen Ausflug einfach so, weil es Spaß macht. Der kann auch nur bei 80 km/h
sein. Und dann machen Sie doch kein autonomes Fahren. Verstehen Sie, dann tuckern Sie durch die Gegend, haben Sie
Fenster natürlich auf. Genau. Aber das ist ja der Punkt. Also ich meine, ist dieser Gedanke, Spaß am Fahren so hochzuhalten, nicht eine Sache, wo man sagen muss, okay, wir müssen das darüber hinaus und müssen eher die pragmatische Denkweise, also sachlich sagen, was brauche ich für einen Fahrt, also was brauche ich,
wozu nutzt es mir? Das soll jeder machen, wie er gerne will. Da bin ich wieder bei meiner Marktwirtschaft und beim Kunden. Okay. Wenn ein Kunde ein solches Auto will, bitte, soll er es haben. Nur wenn alle anderen darunter leiden müssen, weil wir nur die 10% der Kunden oder 5 autonom fahren wollen, weil sie dazwischen Zeitung lesen wollen oder sich mit ihrer Beifahrerin unterhalten wollen oder was auch immer, dann alle anderen müssen sich dann strikten Regeln unterwerfen, die ihnen das Autofahren verleiden, dann bin ich dagegen.
Dann würde ich
das
auch
ist die Einstellung.
Genau,
das ist
meine gute Einstellung. Guter Ansatz. Der Einstellung bin ich auch, würde es aber auf ein anderes Beispiel münzen, nämlich nur weil da irgendwie 3 Horste mit irgendwie 190 Sachen über die Autobahn brettern müssen, muss es mir doch nicht mein Fahrgefühl mit 80, 90 km/h verleiten und außerdem noch mich in Gefahr bringen.
Und da komme ich wieder zu meiner Argumentation, dann führen Sie bitte ein Tempolimit ein und ja, Sie werden natürlich nicht verhindern, Sie werden nicht verhindern, dass diese paar Idioten, in Anführungszeichen, mit 180, 190 über die Autobahn
doch
brettern.
Die fahren nämlich, der Punkt ist ja, die brettern jeden Tag, weil sie es dürfen, so werden sie beim dritten Mal erwischt und dann dürfen sie nicht mehr.
Ich weiß nicht, auf welcher Welt Sie leben und in welcher Stadt. Ich wüsste nicht, wie Sie mit 180, 190 täglich irgendwo über die Autobahn brettern können. Diese Autobahn zeigen Sie mir mal,
wo das
heute möglich ist.
Haben Sie recht, aber sagen wir mal so, jemand, der...
Also habe ich jetzt recht, ja, okay. Nicht einfach nur so, nicht einfach nur als Nebenbemerkung. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis.
Dann will ich es Ihnen ein bisschen klarer, dann will ich es Ihnen ein bisschen sachlicher machen, dieses Beispiel.
Ihre Behauptungen stimmen.
Dann machen wir das Beispiel sachlicher. Jeder, der das für seinen Spaß...
Sachlicher.
Darf ich?
Sachlicher, ja, aber vorher waren Sie unsachlich.
Okay, darf ich sachlich machen?
Ich will das nur rein semantisch, will ich das auseinanderhalten.
Haben Sie recht, dann darf ich jetzt nochmal die sachliche Variation von diesem Beispiel bringen.
Bitte. Gut.
Jeder, der Spaß daran hat, mit 200 Sachen über die Autobahn zu fahren, tut das, wenn er die Möglichkeit dazu hat. Diese Möglichkeit wird in einem Leben, sage ich mal, mit 20 den Führerschein gemacht, mit 70 aus dem Auto ausgestiegen, 50 Jahre lang, sehr, 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 sehr häufig passieren. Da können wir jetzt schätzen, wie oft, sagen wir mal 100 Mal, was sehr wenig ist, in 50 Jahren, 100 Mal dieses Tempo. Wenn ich dieses Tempo verbiete, dann werde ich vielleicht beim zweiten oder dritten Mal erwischt. Blitzer auf einer Autobahn ist nicht unbedingt ein technisches Problem. Und damit habe ich jetzt, um beim Schätzbeispiel zu bleiben, 97 Mal weniger als diese drei Mal. Das ist also ein riesiger, riesiger Faktor. Und das ist sehr sachlich.
Verwechseln Sie das jetzt nicht mit der Formel 1?
Nein, ich rede von 200 auf der Autobahn. Nehmen wir 180 oder 160.
Die vielen Leute jeden Tag regelmäßig so diese Geschwindigkeit.
Nein, ich rede nicht von regelmäßig. 50 Jahre, 100 Mal in 50 Jahren. Das ist nicht regelmäßig jeden Tag. Das ist zweimal im Jahr. Zweimal im Jahr. Einfache Mathematik.
Entschuldigen Sie, Herr Hartenhaus, das ist ein unsinniges Beispiel. Das ist nicht die Realität. Ich weiß nicht, in welcher Welt Sie leben, jedenfalls in der Welt, die ich mitgemacht habe, in den letzten 50 Jahren, wo ich Autofahrer gewesen bin. Das passt da überhaupt nicht rein.
Also, dass jemand, der gerne schnell fährt, zweimal im Jahr im Durchschnitt richtig auf die Tube drückt, ist schon zu viel.
Fahren Sie doch mal mit Ihrem Trabi 100 zu 100, da fahren Sie doch mal mit dem Trabi 190. Ja, Entschuldigung.
Jemand, der gerne schnell fährt.
Ich hätte auch gerne ein Grundstück am Starnberger See. Eine Villa am Starnberger See und sitze in einer Eigentumswohnung irgendwo im siebten Stock. Als Beispiel jetzt nur mal genommen. Ja. Also, das ist doch Wunschdenken. Die wenigsten haben die Möglichkeit und von denen, die die Möglichkeit haben, nutzen vielleicht ein bestimmter Prozentsatz das mal aus. Aber doch nicht jeden Tag brettern die jetzt so wie die Idioten durch die Gegend.
50 Jahren ist nicht jeden Tag, sondern zweimal im Jahr.
War ja Ihr Beispiel.
Also, dann seien Sie sachlich, bitte.
Dann nehmen Sie das nochmal 10 und sagen Sie, so und so viele Autofahrer haben wir und nehmen wir 10% und dann können Sie das hochrechnen und dann ist unsere Autobahn, das war meine Frage von eben, ob Sie das mit der Formel 1 verwechseln. Aber hier im realen Verkehrsgeschehen, hier in den letzten 50 Jahren habe ich das nicht erlebt.
Also Sie haben nicht... Gut, dann würde ich mal ganz konkret fragen.
Ich habe es nicht erlebt. Ich gehöre also offensichtlich nicht zu diesen.
Wenn Sie von München nach Berlin fahren und Sie haben Glück, die Autobahn ist so frei, dass man fahren kann. Wie oft rast jemand?
Bin ich nicht gekommen. In den letzten vor 30 Jahren bin ich so durch die DDR nie gefahren.
Dann lassen wir die DDR weg. Sie fahren von München nach Dortmund. Wenn Sie von München nach Dortmund fahren, fährt da nicht einer oder vielleicht in dieser Strecke, wie viele Leute fahren meinetwegen über 150? Das sind doch schon ein paar. Also das kann man doch nicht wegdiskutieren.
Ja, natürlich. Jetzt sind sie bei 150.
Nehmen wir per Tempo 200, selbst das sind ein paar.
Ja, natürlich. Der normale Fließverkehr heute findet, das können Sie statistisch nachlesen, bei 120, zwischen 120 und 130 statt. Das ist der normale Fließverkehr, wie er heute auf den Autobahnen ist. Und da, wo es möglich ist, fährt der eine oder andere, wenn er entsprechend motorisiert ist, fährt er auch schneller. Natürlich, warum auch nicht?
Gut, hängen da an einem Beispiel, das Sie gemacht haben. Ich habe es umgedreht und da wollen Sie es nicht mehr gelten lassen. Ich würde das Thema jetzt mal verlassen, weil sonst kommen wir da in Hexens Küche. Und wie gesagt, also ich finde das Gespräch mit Ihnen sympathisch und sachlich sind wir halt anderer Meinung. Das will ich jetzt nicht irgendwie zerschreddern, dadurch, dass wir uns da dran festhängen.
Ja, ich will das nur immer wieder wie gesagt, ich bin Ökonom und damit Realist. Ich bin damit
genau.
groß geworden. Und Ihre Beispiele sind alle an den Haaren herbeigezogen. Das könnte alles so sein. Könnte.
Sie argumentieren
immer im Konjunktiv.
Das Konjunktiv.
Sie argumentieren im Konjunktiv. Es könnte das und das passieren.
Genau.
Und wenn wir 120 haben, dann könnten so und so viele Tote weniger geben.
Und woher wollen Sie wissen?
Entschuldigung, wir haben nur noch 3.221. Wie viel wollen Sie noch? Und das sind noch die von Bayern, die betrunkenen Jugendlichen gegen den Baum, da sind die noch mit eingerechnet.
Ja, aber woher wollen Sie denn Ihr Konjunktiv wissen, dass die ein paar Autos mit dem autonomen Fahren dann könnte in Zukunft irgendwann mal Ihren Verkehr stören? Ist doch auch genauso konjunktiv.
Weil das auch von der Infrastruktur her zu teuer wird.
Ist also so wie damals mit dem Katalysator.
Wie
damals mit dem Katalysator, als es keine Infrastruktur für bleifreies Benzin gab. Der Staat hat es gefordert, es wurde Pflicht und schwuppsdiwupps gab es die Infrastruktur super schnell, obwohl vorher ein riesiger Aufschrei gab. Das widerspricht sich doch. Da schneiden Sie sich doch die Beispiele so zurecht, wie Sie es passt.
Das widerspricht sich nicht. Da vergleichen Sie Äpfel mit Birnen.
Okay, warum sollte das bei...
Autonomes Fahren fordert 5G-Netz zum Beispiel.
Das
oder
kommt ja gerade.
Die Verkehrsverhältnisse in den Innenstädten erlauben kein autonomes Fahren. Also ich weiß nicht, in Leipzig gibt es offensichtlich nur 3- oder 4-spurige Straßen. Bei uns hier teilweise in den einzelnen Stadtbezirken sind die Straßen 2-spurig oder 3-spurig und davon sind 2 zugeparkt.
Aber Innovation, Herr Becker, heißt ja, dass man was schafft, was es nicht gibt.
Dass sie Lücken suchen müssen, wenn jemand entgegenkommt, damit man sich überhaupt ausweichen kann. So, und da wünsche ich Ihnen nichts anderes, als Sie in einem autonom fahrenden Auto sitzen und das erleben, wie das dann geregelt ist.
Also ich für meinen Teil sitze selten im Auto. Ich habe nie einen Führerschein gemacht und fühle mich damit gut. Und wohl.
Ach, Sie haben nie einen Führerschein. Ja, das habe ich mir
das haben Sie nicht gedacht, jetzt kommt.
Aber das soll nicht Gegenstand des Interviews sein.
Nee, das kann auch nicht sein.
Ich akzeptiere auch Ihre Meinung, auch als Fahrradfahrer, Gottes Willen. Wo ein Freund sich hier gestern bei Glatteis mit dem Fahrrad unterwegs war, der genauso denkt wie Sie, der hat allerdings 3 Autos nebenbei bemerkt, ist aber trotzdem grün angehaucht, denn hat es halt auf dem Eis geschmissen.
Ach, ja, so. Leben ist riskant, ist halt nun mal so. Ich kenne jemanden, der wurde vom Auto überrollt, der sitzt jetzt im Rollstuhl. Gibt's auch. Gott. Also Einzelbeispiele hat man halt immer parat.
Ja, eben, Das ist eben die große Kunst derjenigen, die immer so plakativ argumentieren. Die nehmen Einzelbeispiele und rechnen die hoch.
Ja, Sie haben doch gerade eins gebracht. Jetzt habe ich eins gebracht. Ich würde nochmal auf den Herrn Dies zu sprechen kommen. Der Herr Dies, VW-Chef Herbert Dies, hat zu dem autonomen...
Ehemals BMW.
Ehemals BMW.
Also,
ich sage mal, jemand, der sich wahrscheinlich ein bisschen mit der Sache auskennt, hat...
Vermute ich.
Vermuten wir alle. Hat gesagt... zu dem autonomen Fahren, Zitat, wir haben noch nicht genügend nachgewiesen, dass wir unsere Stellung im neuen Wettbewerbsumfeld halten können. Unsere Marktbewertung steckt noch im Bereich der alten Industrie. Das führt zu gravierenden Nachteilen für uns beim Zugang zu benötigten Ressourcen. Also eine ganz klare Aussage, das geht über das autonome Fahren.
Schwammig. Diese Aussage, wenn Sie die also jetzt hier auseinandernehmen, unter sprachwissenschaftlichen Gesichtspunkten,
Sehr gerne. Dass
jetzt eine Plattitüde hängt an der anderen.
Na gut, dann machen wir das doch mal. Gehen wir mal Schritt für Schritt durch.
Das ist eine Plattitüde, natürlich.
Was genau davon?
Er ist ja nur ein Vorstandsvorsitzender, soll das ändern.
Also
er hat einen Konzern mit 10 Millionen Autos, dann soll er die umstellen auf autonomes Fahren.
Aber,
kann er machen.
Aber das ist doch jetzt eine Plattitüde. Sie unterstellen diesen Zitat Plattitüden. Bitte schneiden Sie diese Plattitüde mal aus und präsentieren Sie sie. Ich kann das Zitat gerne nochmal vorlesen. Das ist nicht das Problem.
Ja, machen Sie das.
Wir haben,
machen Sie das.
Also,
Wir haben zu wenig.
Er spricht konkret über die Autoindustrie in Deutschland in Bezug aufs autonome Fahren. Wir haben noch nicht genügend nachgewiesen, dass wir unsere Stellung im neuen Wettbewerbsumfeld halten können.
Ja, genau.
Satz.
Wir meint er also VW. Er spricht nicht für die Autoindustrie.
Die Kompetenz hat er.
Es plural majestatibus. Es tut mir leid. BMW würde das ablehnen. Diesen würde das als Phrase abtun und ich tue das auch als Phrase. Wir haben noch nicht nachgewiesen, dass wir morgen irgendwo im Wettbewerb richtig stehen. So, bringen Sie das doch mal zusammen.
Genau, also es gibt ein Wettbewerbsfeld, das entsteht. Das ist dieses autonome Fahren.
Wie können Sie denn heute nachweisen, dass Sie morgen im Wettbewerb richtig stehen?
Indem ich meine Innovationen genauso gut sind, technisch wie marktwirtschaftlich, wie die Innovationen, die auf der Welt schon entstehen.
Eine Plattitüde nach der anderen.
Das ist ein Vergleich.
Sie wissen heute nicht, welche Innovationen morgen kommen. Sonst wäre es ja keine Innovation.
Aber dann muss ich doch den Rückschritt
Und wenn sie dann kommt, müssen sie nachweisen, dass sie nicht so gut sind und nicht so wettbewerbsfähig sind wie andere.
Aber dann bin ich doch schon abgehängt.
Das ist ja durch die Brust ins Auge geschossen.
Aber bin ich doch nicht automatisch abgehängt, wenn ich erstmal schaue, wie sich alles entwickelt und dann hinterher schaue, ob ich da mitkomme?
Konjunktiv.
Dann hat man es doch schon verloren.
Genau, wenn die, wie beim Asterix und Obelix, und wenn der Mond runterfällt, und dann ist die ganze Welt tot. So einfach ist die Welt.
Gut, das kann man auf alles anwenden.
Ich kann dir diesmal einen Buhmann an die Wand, den er selber dann im Zweifelsfall zu verantworten hat, weil er heute die Entscheidungen trifft, weil er morgen keine Innovationen hat und nicht wettbewerbsfähig ist und schlägt sich an die Brust und sagt, ich bin schuld, dass das so und so ist. Wir müssen das alles noch nachweisen, dass es so kommt. Ja, so ein Schwachsinn.
Okay, gut. Dann sagen wir, dieser erste Satz ist schwammig. Der zweite Satz wird ein bisschen konkreter.
Der ist nicht schwammig, der ist schwachsinnig.
Dann ist er schwachsinnig, ist auch okay.
Ja, okay.
Was er dies dazu sagen würde, ist einmal dahingestellt.
Entschuldigen Sie, wenn einer hingeht, okay, das ist
gut,
in Ordnung.
Lass mal. Der zweite Satz ist wieder eine Marktbewertung, ist nicht schwammig, ist eine klare Sache, was damit gemeint ist.
Ja.
Unsere Marktbewertung steckt noch im Bereich der alten Autoindustrie.
Ja.
Klare Aussage.
Ja, klare Aussage. Unsere Marktbewertung steckt im Bereich der alten, da ist er drin und damit wird sein Vertriebschef heute konfrontiert. Der Vertriebschef bewertet den Markt heute danach und danach wird er bewertet, wie viel Autos er heute verkaufen kann.
Genau.
Er kann nur heute die Autos verkaufen, die der Markt heute will. Nicht die, die der Markt übermorgen will oder in 10 Jahren. Er muss das verkaufen, was der Markt heute will.
Genau,
das ist die Aussage, die er da hat.
Der Markt macht ja das Gleiche, was die Wissenschaft in der Corona-Pandemie macht, nämlich in die Zukunft blicken hätte, könnte, wenn wir die Schulen nicht schließen, wird das und das kommen, als Beispiel.
Das verlangt man von der Wissenschaft auch mit Bauchcreme. Die Wissenschaft ist halt gezwungen, aus politischen Gründen Prognosen abzugeben, weil das Volk, wir sind immerhin 82 Millionen, beruhigt werden will. Die Wissenschaftler kann sich nicht hinschauen, wir wissen nichts.
Wobei, ich habe jetzt hier...
Kann so sein, dann drehen die ja alle durch hier.
Aber manchmal sind ja Prognosen handfest. Zum Beispiel habe ich gerade einen Stift in der Hand und meine Prognose ist, wenn ich meine Hand öffne, fällt dieser Stift zum
Jawohl,
Boden.
Das
Könnte
ist ein Naturgesetz. Das ist keine Prognose, sondern es ist eine naturwissenschaftliche Erkenntnis. Aber das, was der Dies von sich gegeben hat und was die Wissenschaft da hinsichtlich der Entwicklung der Infektionsgeschehen bei Corona von sich geben, ist kein Naturgesetz. Sie wissen es nicht. Und das sagen sie auch. Und richtige Wissenschaftler, wie der Herr Droste und ich will keine Namen nennen, die sagen das auch. Wir wissen es nicht. Aber wir vermuten, dass es so sein könnte.
Genau, und Vermutungen sind ja in Prozent von 0 bis 100.
Ist ja, aber wie gesagt, aber der Dies hat ja nicht gesagt, ich vermute, dass wir heute noch in den alten Kategorien sind und in den falschen Kategorien der alten Autoindustrie denken. Das hat er nicht gesagt.
Dann frage ich Sie mal ganz persönlich und ganz konkret. Ist die Art und Weise, wie die Autoindustrie im letzten Jahrhundert gedacht wurde in Deutschland, ist das noch zukunftsfähig? Ein PKW für jede Person?
Nein, das hat die auch nie gedacht. Wer hat denn das von sich gegeben, dass die Autoindustrie gesagt hat, wir sind doch nicht in Frankreich, wo jedem Franzosen wir unter Ludwig dem 14. oder Ludwig dem 16., ne, Ludwig der 14. war es, wo jeden Sonntag einen Huhn auf dem Tisch haben sollte, in der Suppe. Das hat doch niemand gesagt.
Gut, was hat die Autos?
Wer hat denn je gesagt, dass jeder ein Auto haben soll? Im Gegenteil. Heute wären einige Hersteller froh, wenn die übrigen nicht so erfolgreich gewesen wären, dass es weniger Autos gäbe.
Ja, weil sie dann den Markt sättigen könnten. Also,
ja.
Ist ja klar. Also ich will ja auch alles möglichst allen verkaufen. Wenn es jemand anders macht, bin ich sauer, weil ich es nicht verkaufen
kann. Ja, natürlich.
Ja,
so ist es, genau.
Aber trotzdem will ich ja, alle sollen es möglichst haben. Wenn ich ein Handy produziere, soll bitte jeder dieses Handy haben. So, damit ich
Also jedenfalls noch in dem, ich komme jetzt spontan wieder auf Tesla, weil Tesla im letzten Jahr hier in Deutschland mit Mühe und Not und nicht mit Mühe und Not 15.000 Autos verkauft hat. 15.000 Autos. Mein Gott. Und die Zuwachsraten gehen rapide nach unten gegenüber dem Vorjahr.
Aber allerdings so 5,33 Milliarden autonom gefahrene Kilometer durch Tesla bisher. 5,33
ja,
Milliarden.
Ist doch schön. Fahren Sie in den USA, passen Sie auf, Sie können hier von San Diego bis oben runter rauffahren nach Alaska, von mir aus über den Highway Number One, wünsche ich Ihnen. Mhm. Stellen Sie Ihren Kilometerbegrenzer ein, also Geschwindigkeitsbegrenzer, Tempomat. Mhm. Stellen Sie den Tempomat ein oder stellen Sie das noch ein und geben Sie Gas. Fertig aus.
Na, ich fühle mich ja unwohl.
Oder noch nicht mal mehr Gas. Sie sollen ja autonom fahren. Das Auto fährt ja von Sie. Autonom bedeutet ja auch schon, dass Sie kein Gas mehr geben. Das heißt, das Auto fährt von sich. Genau. Deshalb sagte ich ja schon, Sie müssen unbedingt die Geschwindigkeit reglementieren. Sie müssen eine Richtgeschwindigkeit eingeben und schneller darf das Auto nicht fahren. Fertig aus.
Ich finde es ja gut,
dass Sie den Gedanken gebracht haben. Dann fahren Sie da hoch, da kriegen Sie jede Menge Kilometer zustande. Mhm. Natürlich. Das ist alles wunderbar. Wenn die Amerikaner das wollen, dann werden die Teslas aus der Hand reißen. Da warte ich jetzt noch drauf. Sehen Sie, dass das so ist? Wenn das alles so wunderbar ist, ja klar, dann wird der Markt das schon richten.
Naja, wie der Computer. Können Sie sich daran erinnern, als der Computer erschaffen wurde, quasi
ja,
in dieser Situation?
Ja, der Computer war ein nützliches Instrument. Ich sitze den ganzen Tag schon.
Ja, ja, und
der hilft mir, meine Produktivität zu
erhöhen. Genau, und der Ursprung
der hilft
des Computers.
Mir persönlich.
Genau, aber wissen Sie, aber Moment, ich muss noch was sagen. Die Behauptung von Fachleuten, von den Leuten wie heute in der autonomen, haben damals gesagt, der Computer für einzelne Menschen ist total unsinnig, das wird nie kommen. Also genau die gleiche Aussage, die sie zum autonomen Fahren sagen. Und
nein,
jetzt ist es
mir Ich habe noch eine viel schärfere. Okay. Ich kann Ihnen jetzt noch ein bisschen so ein Beispiel liefern.
Ja,
der Herr Benz hat gesagt, im Jahre 1910 oder bei der Eröffnung von irgendeinem Automobilsalon damals, es wird nie mehr als 5000 Autos geben, weil wir nicht mehr Chauffeure haben. Das war die Aussage. Es wird nie mehr als 5000 Autos geben. So, wir haben nicht so wenig Chauffeure. Hm. So, also bitte. Oder die andere Prognose, die ich schon erwähnt habe. Wenn die Pferdedichte in den Innenstädten weiter so anläuft, wie sie um die Jahrhundertwende gewesen ist, dann wird eben der Pferdemist bis zum ersten, zweiten Stock der Hochhäuser reichen. Mhm. Auch eine Prognose. Prognosen finden Sie wie Sand am Meer.
Genau.
Und hier diese Prognose als der erste Computer von Zuse, der war so groß wie ein Haus, wie ein Familienhaus. Verstehen Sie?
Naja, diese Prognose, die ich meinte, da war das Ding schon Tisch groß.
War völlig ausgeschlossen, dass jeder in einem Einfamilienhaus in seinem Computer wohnt.
Okay, da die Zeit immer weiter tickt und ich würde gern noch ein paar Sachen mit Ihnen besprechen, die jetzt nicht ganz so faktisch sind, weil das finde ich ist ein Thema, das immer gerne
unter den Tisch fällt. Also wir sind jetzt aber schon ziemlich weit über die Zeit.
Genau, wir machen es kurz.
Jetzt kommen wir zum Schluss.
Ja, haben Sie noch so 10 Minütchen Zeit?
Ich gucke auf die Uhr.
Alles klar.
Ich habe mich auch verplaudert. Entschuldigung.
Kein Problem.
Wenn der Senator, kennt Sie Degenhardt?
Nee.
Franz Degenhardt.
Ja, doch.
Müssen wir mal gucken, gibt es eine Schallplatte aus den 70er Jahren. Der hat bei mir in Saarbrücken studiert mit einem Barde. Damals nannten die sich noch Barden. Die Songwriter oder die
aber jetzt verknatschen die mir mit, wenn nicht die 10 Minuten.
Ja, ja, ist okay. Wenn der Senator erzählt, gab es ein Lied von dem. Mhm. Das müssen Sie sich mal anschauen. Googeln Sie das mal an, wenn der Senator erzählt. So, und jetzt schießen Sie los.
Ich mache es kurz mit einem Beispiel von mir und stelle Ihnen dann quasi die letzte Frage. Also, wenn ich mich in ein Auto setze, für mich ist es stinkt nach Plastik künstlich. Wenn es neu oder alt ist, egal. Ich kann es nicht leiden. Was mich total erfreut ist, in den Wald zu gehen, dieser Duft, dieses Gefühl, also das würde ich für mein persönliches, ich bin da nur ein Einzelbeispiel, persönliches Empfinden konträr setzen. Das eine ist super negativ olfaktorisch gesehen und auch von dem Wohlgefühl, was entsteht, und zwar das im Auto sitzen und das auch dieses beengte Räumliche und das andere ist das genaue Gegenteil, räumliche Freiheit durch den Wald, durch die Wälder, durch die Berge spazieren und frische Luft. Jetzt kommt immer wieder auf das Auto und Glücksgefühl und Freiheitsgefühl und so weiter. Was macht Sie persönlich an glücklich? Wie fühlt sich das persönlich gut an, im Auto zu sitzen, mal unabhängig von der Geschwindigkeit?
Also mich persönlich fühlt sich bei mir hervorragend dann und fühle ich mich glücklich. Erstens, wenn mein Chauffeur die ersten 5000 Kilometer mit dem Auto gefahren ist, sodass also diese olfaktorische ausgedünstet ist. Die Ausdünstung, die lassen nach irgendeiner bestimmten Zeit. Und zweitens, wenn ich dann mit dem Auto in den Wald fahren kann und dann dieses Glücksgefühl erlebe, das Sie eben geschildert haben.
Also ist der Wald auf jeden Fall, was das angeht, ein...
Absolut, absolut, ja genau, absolut. Also das ist nach wie vor ein Refugium, in das die Menschen sind. Nur in den Großstädten tun sie sich halt schwer. Dafür brauchen sie halt ein Auto, um ins Freie zu kommen.
Da würde ich noch eines anhängen.
Ins Grüne zu kommen, brauchen sie halt ein Auto.
Genau.
Weil da fährt kein Bus und nichts, keine U-Bahn, keine S-Bahn, keine Straßenbahn, nichts. Sondern dann brauchen sie halt ein Auto. Und mit dem Fahrrad können nur so Menschen wie Sie, die jung und sportlich sind und dynamisch, die können also noch sich über 20, 30 Kilometer mit dem Fahrrad ins Grüne bewegen. Aber die Mehrzahl der Leute eben nicht.
Darum kann ich kurz widersprechen, als jemand, der sehr viel Öffentliche fährt. Man kommt dahin mit Öffentlichen. Wenn man ein bisschen wandert, die fünf Kilometer kann man auch noch bis zum richtigen Wald wandern. Aber gut, das will ich nicht.
ich gehe mit Krücken. Also
Sie
okay,
sind,
kann, dann
sind
Sie nicht mehr.
Nein, Herr Becker, also, Sie haben eine Karriere hinter sich. Sie sind kein armer Mann. Sie haben jetzt auch nicht irgendwie vor sich noch, dass Sie die Welt erobern müssen. Sie sind quasi in der Situation als gemachter Mann finanziell abgesichert, dass Sie sich quasi völlig frei entscheiden können, was Sie mit dem Rest Ihres Lebens tun. Wäre der Gedanke, weil Sie auch sagen, Ihnen ist, Sie haben eine Seele für die Natur, Sie haben eine Seele für das Gemeinwesen, wäre das nicht eine Zeit zu sagen, ich habe so viel für das Auto getan, jetzt lasse ich das Auto Auto sein und wende mich diesen Dingen zu, die viel größer sind, nämlich Klimawandel zu verhindern, um auch der Gemeinschaft in Zukunft noch etwas zu hinterlassen, einen Abdruck, der nicht...
Ja.
die Blume zertritt, um das mal so einfach zu sagen, sondern die Blume wechseln lässt.
Absolut, ja, so stimme ich Ihnen voll zu. Je älter Sie werden, desto mehr denken Sie darüber nach, über das, was war und wo die Welt hingeht. Oder Sie wollen ja die Welt Ihren Kindern halbwegs vernünftig überlassen.
So ist
das
es.
Ist ja der Gedanke des Generationenvertrages, dass Sie die Welt lebenswert erhalten wollen. Daher kam ja der Grund der Nachhaltigkeit, kam ja erst dadurch auf, dass es so ist. Ja, natürlich wird man das. Und jeder, der in seinem privaten Bereich da was dafür tun kann, sollte das tun. Sollte auf seinem eigenen Dach, Familienhaus, Strom erzeugen, Müll trennen, Plastik vermeiden und.
Sehr, sehr wichtig.
Und das Auto nur dann benutzen, wenn er es wirklich braucht.
Und vielleicht, wenn der berufliche Bereich, weil Sie sagen im Privaten, wenn der berufliche Bereich schon abgesegnet ist, also Sie haben mal so,
ja,
wenn Sie ab heute
genau,
nichts mehr verdienen, haben Sie keine
Autos
Sorgen.
Gehabt, davon haben wir eins abgeschafft.
Genau, aber wenn Sie jetzt, sag ich mal, wenn Sie ab heute nichts mehr verdienen, gehe ich von aus, haben Sie bis zum Lebensende keine finanziellen Sorgen. Ist es nicht da auch eine Möglichkeit zu sagen, ich erweitere das auf meinen beruflichen Bereich oder auf die Energie, die ich da reinstecke?
Habe ich jetzt nicht verstanden, worauf Sie hinaus wollen.
Naja, weil Sie gesagt
erweitern.
Haben, im Berat,
erweitern.
Erweitern. Man steckt ja Energie ins Private und ins Berufliche. Dass Sie quasi diese Energie, die Sie gerade gesagt haben, im Privaten, Mülltrennen und so
also
weiter.
Also meine private Energie würde ich in eine bessere Musikanlage stecken, um mehr klassische Musik zu hören, weil wir im Moment keine Möglichkeit haben, in die Philharmonie, in Konzerte oder sonst was zu gehen. So, das ist, insofern bringe ich ein großes Opfer gegenüber der Gemeinschaft, indem ich weder mich im öffentlichen Nahverkehr bewege, noch im privaten, noch sonst irgendwas, sondern ich bin qua Staat hier auf meine eigenen vier Wände angewiesen und möchte gerne gute Musik hören. Das ist also mein Glücksgefühl und das ist also ein Bestandteil dessen, wo man nachstreben sollte.
Genau, die Idee war vielleicht jetzt in einer Zeit, wo Sie es finanziell nicht mehr brauchen und die Karriere gemacht ist aus dem Beruf.
Finanziell braucht es jeder immer, wie auch immer.
Nö,
und ich bin nicht Musk und ich bin auch nicht, weiß der Teufel, ich will jetzt keine Vergleiche bringen, hier aus Bundesdeutsch,
naja,
aus der bundesdeutschen Wirklichkeit, die mir jetzt durch den Kopf geht. Nein, also dass einer im Überfluss lebt, das sind die wenigsten.
Naja, ich sag mal,
wenn Sie sich die Einkommensverteilung und die Einkommensskala anschauen, das werden vielleicht 10% sein, die finanziell absolut oder 20, die abgesegnet sind oder die beim Staat gearbeitet haben als Beamte, die lebenslängliche hohe Rente haben oder was auch immer. Aber die Mehrzahl des Volkes, und zu denen zähle ich mich eigentlich, ist so nicht aufgestellt. Das ist nicht so.
Also ich habe in meinem Leben Zehntausende von Euros bewusst nicht verdient, sondern lieber in Dinge gesteckt, die der Welt was tun. Und ich kann gut leben, ich habe hier viel Platz und ich habe ein sehr zufriedenes Leben damit. Also wenn jemand mit einer Eigentumswohnung in München sagt, er muss noch Geld verdienen in ihrem Alter, würde ich das jetzt mal stehen lassen. So.
Das habe ich nicht gesagt. Ich habe, Entschuldigung, Sie unterstellen mir immer wieder Dinge.
Sie haben gesagt, Sie schieben
das irgendwo unzulässig. Nein, habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass ich unbedingt noch Geld verdienen muss. Es reicht mir aus. Nur was ausreichend, das ist die persönliche Messlatte ist eben von Fall zu Fall unterschiedlich. Wenn ich die Messlatte hätte, ich will unbedingt ein Haus am Starnberger See haben, dann reicht es nicht aus. Ja. Verstehen Sie?
Ja, klar,
oder wenn ich zehnmal im Jahr früher vor Corona in Urlaub gefahren wäre, auf eine Weltreise oder irgendwas, hätte es auch nicht ausgereicht.
Das Lustige an der Messlatte ist,
in dem Maße, wie wir uns hier bewegen, reicht das völlig aus.
Da will ich als Abschluss noch eins sagen, als Messlatte, da haben wir ja immer so ein schönes Missverständnis. Wir glauben, wir können sie nur nach unten, nach oben verschieben, ne? Aber das können wir nicht nur, wir können sie auch nach links und rechts verschieben. Um das vielleicht nochmal blumig, metaphorisch anzudocken. Aber Sie haben gesagt, Sie haben jetzt wenig Zeit noch. Wir sind jetzt schon bei 20 Minuten drüber. Wenn Ihnen jetzt noch was am Herzen liegt, was Sie sagen, okay, da fühlen Sie sich missverstanden oder das wollen Sie noch loswerden, bitte gerne. Ansonsten hätte ich jetzt zuerst mal keine Fragen mehr.
Oder missverstanden, nein, ich glaube, wir haben uns offen ausgesprochen, wenn auch manchmal sehr kontrovers und, wenn Sie wollen, undiszipliniert, indem ich Ihnen ins Wort gefallen bin und irgendwelche großen Gedanken von mir gegeben habe. Das muss ich vorausschicken. Ansonsten, mein Anliegen ist, ich bin froh und glücklich, dass in dieser Gesellschaft hier in der Bundesrepublik, und das ist ein Verdienst, das muss ich jetzt an der Partei festmachen, der Grünen in den 80er Jahren, als sie mit Wollstrümpfen und Holzsandalen im Bundestag saßen, diesen Gedanken der Nachhaltigkeit. Diese Welt muss stärker in diese Richtung Nachhaltigkeit gehen. Und alles, was wir dazu tun, um die Welt so zu erhalten, die wird sich immer verändern. Die Welt hat sich unentwegt verändert seit Millionen von Jahren. Es ist kurios, von verschiedenen Leuten zu glauben, sie könnten durch die und die und die Maßnahme irgendwas aufhalten. Die Welt bewegt sich weiter, also die Natur und wie auch immer. Aber das will ich jetzt erstmal dahingestellt, weil nur lebenswert zu halten. Auch wir verändern uns und passen uns an. Ich bin ein großer Anhänger von Darwin, darüber haben wir nie gesprochen. Ich habe ein Buch geschrieben über die Auswirkungen von Darwin in der Automobilindustrie, nur als Beispiel, jetzt hier an dieser Stelle. Also mit anderen Worten, wir verändern uns, die Welt verändern sich und die Automobilindustrie, auch die deutsche, muss sich verändern. Und Tesla und Musk hat einen großen Anteil darin, dass sich diese Automobilindustrie verändert. Sie verändert sich in Richtung Nachhaltigkeit. Das ist so sicher wie Amen im Gebet. Das ist die erste Botschaft. Die zweite ist, wir müssen raus aus der fossilen Verbrennung. Wir müssen raus aus jeglicher fossilen Verbrennung. Wir müssen raus aus dem ungebremsten Anstieg von CO2. Das gilt für Brasilien, gilt für China, gilt auch für uns. Und ich stimme Ihnen voll zu, wir haben eine gewisse Vorbildfunktion. Wir sind als Nation reich, wegen der Autoindustrie, die den Reichtum produziert hat im Durchschnitt, und können uns verschiedene Dinge leisten. Nur dürfen wir dann den Ast, auf dem wir sitzen, dürfen wir nicht absägen. Sonst ist das mit dem Reichtum vorbei und wir können auch kein Vorbild mehr sein. Wir wollen aber Vorbild sein, ergo gehört dazu eine gewisse finanzielle Grundsicherung dazu. Und dazu gehört eine florierende Industrie, die diese Grundsicherung liefert, oder eine florierende Wirtschaft, wollen wir mal so sagen. So, und der dritte Punkt ist, wenn wir in diese Richtung weiter marschieren, bedeutet das, dass wir als Zwischenschritt Elektromobilität gar nicht aus dem Blick verlieren dürfen. Autonomes Fahren ist Quatsch. Das ist so, wie es wie der sechste oder siebte Airbag, den Sie ins Auto bauen. Muss kein Mensch haben, kann jeder selber machen. Und wenn Sie alle diszipliniert wären, hier würden Sie alle ohnehin sich an die Richtgeschwindigkeit 120 halten und wie auch immer. Das heißt, der Gesetzgeber greift ja nur da ein, wo die Menschen unvernünftig sind. Sonst würde er das ja gar nicht brauchen. Wenn die alle vernünftig wären, würden sie alle ohnehin das erfüllen, was sinnvoll und was Sinn macht und was gemeinwohlverträglich ist. Also mit anderen Worten, diese Elektromobilität ist im Moment ein Zwischenschritt, den wir brauchen. Es ist nicht die Lösung. Es ist nicht die Lösung für 1,6 Milliarden Autos. Wir werden die Welt nicht elektrifizieren können. Wir können hier gewisse Landstriche elektrifizieren, weil die im Wohlstand leben. Wir können gewisse Städte lebenswerter machen oder gewisse Gemeindeteile. Aber der Rest, der Groß der Gesellschaft, ist auf Automobile angewiesen und das werden keine Elektromobile sein. Die sind zu teuer und es ist nicht machbar. Es ist technologisch und physikalisch nicht machbar. Wir brauchen einen alternativen Kraftstoff. Wir müssen die Motoren anders füttern. Wenn wir sie mit Strom füttern, dann muss der Strom grün sein. Auch okay. Ja, wobei aber dann die Restriktionen in der Speicherkammer, in der Batterie und im Komfort der Nutzung liegen. Wenn wir eine Batterie hätten, nur als Beispiel, die ungefähr dieselbe Lademöglichkeiten erlaubt, wie wenn Sie heute mit dem Verbrennerauto tanken fahren, wäre die Welt soweit in Ordnung, wenn es denn die Kapazitäten gäbe, um Batterien in der Menge herzustellen. Ansonsten brauchen wir eine Liquidität oder ein Antriebsmittel, was zumindest CO2-neutral ist. So. Und dann ist die Weltautomobilindustrie, wie gesagt, kann in Fried und Freude leben. Das ändert nichts an der Vermassung. Das ändert nur an der Umweltschädlichkeit. Das ändert nichts an der Verkehrsdichte und dass wir zu viele Autos haben. Das ist ein anderes Problem. Das müssen wir anders angehen. Die beiden Dinge muss man auseinanderhalten. Das wären so meine Schlussapotheose, die ich Ihnen hier verkünden will. Sind Sie noch da?
Ich bin noch da. Ich habe mir nur im Hinterkopf gedacht, sehr langes Schlusswort, aber ist gewährt.
Ja, das war jetzt die Kür sozusagen noch über die 10 Minuten hinaus, die wir eben vereinbart haben. Wir hatten uns vereinbart 12.11 Uhr, das wären 12.21 Uhr. Also die 3 Minuten haben wir jetzt länger gemacht, als wir ursprünglich vorgesehen haben.
Ja, Herr Becker, ich steige jetzt wieder auf mein sehr gemütliches kleines Ästchen des Fahrradfahrers hinab und danke.
Wo müssen Sie jetzt hin in Leipzig?
Ich muss jetzt gar nirgends hin, ich fahre jetzt durchs Saaletal ein bisschen und mache eine ganz angenehme Runde.
Ja, aber liegt bei Ihnen kein Schnee, ist das nicht Schnee und heiß?
Ja, heute ist so ein bisschen, ist noch Regner, ist ein bisschen drüber, über Null.
Also bei uns schneit es im Moment wieder. Es ist heftig am Schneien. Alles ist weiß, alles ist verheißt, alles ist schneit. Ja, okay.
Ja, das hat noch was.
Sehen Sie, so unterschiedlich ist die Sichtweise und auch die Welt. Aber das ist ja schön, dass ich mit Ihnen unterhalten konnte. Ich bin allerdings, wie gesagt, ich habe einen Führerschein seit 1961 und fahre unentwegt. Fahre auch jetzt noch, trotz Krücken, fahre ich immer noch mit dem eigenen Auto, wenn ich zum Einkaufen oder irgendwo hin muss. Das ist klar. Aber ansonsten habe ich also den ganzen Aufstieg der Automobilindustrie von Null. Wir waren ja bei Null nach dem Krieg, das können Sie sich ja gar nicht vorstellen. Der erste millionste VW, als der gebaut worden ist, das war hier ein nationaler Feiertag, wenn man so will. Ja, damals war die Autoindustrie dominiert von den Amerikanern. So, und dann waren wir, die Deutschen, nach wie vor ganz klein. Dann kamen hinterher die Japaner. Verstehen Sie? Und erst jetzt in den letzten 10, 20 Jahren ist die deutsche Autoindustrie so geworden, wie sie ist.
Das ist ja nochmal ein riesiges Fass. Also gerade diese Sache mit das Automobil oder die Entwicklung der Automobilindustrie auch als Bild für das sich Entfernen von dieser zerstörten Welt aus dem Zweiten Weltkrieg. Also wie viel Gefühl da auch drin steckt. Ob Gefühl eine richtige Leitung ist in solchen Dingen, sei mal dahingestellt. Aber das ist ein großes Thema. Ich glaube, wenn wir das jetzt aufmachen, dann sitzen wir in 2 Stunden noch
da. Nee, das wollen wir ja auch nicht. Ich will damit nur sagen, im Grunde genommen, wir tasten uns als Gesellschaft immer wieder voran. Was wir brauchen Visionäre. Das ist nett und das war auch in der Autoindustrie. BMW hatte den von Kuhnheim zum Beispiel oder die VW hatte den Piëch. Ja? Also Leute, die machen. Die gestalten. Wir brauchen Gestalter, keine Verwalter. Keine Verwalter, wir brauchen Gestalter. Und der Musk ist ein Gestalter. Deshalb ist er so hoch dotiert. Und so akquiriere ich ihn auch. Ansonsten, wie gesagt, wir haben jede Menge Kopfzeug hier in der Auto. Nehmen Sie den Schrempf oder nehmen Sie wen auch immer hier, den Winterkorn, Milliarden verbrannt und weiß der Kuckuck was, ja. Also wir haben so viel Fehlentscheidungen in den Unternehmen, dass man nicht sagen kann, die Autoindustrie. Es gibt nicht die Autoindustrie. Es gibt einzelne Unternehmen und die einen sind entweder gut oder schlecht. Und das ist auch noch nicht mal kontinuierlich, dass ein Unternehmen nur gut ist. BMW hatte nach Kunheim hatte den Pischesrieder, war eine Pflaume. Ganz einfach. Der ging noch zu VW, war eine Pflaume. Und heute ist er Aufsichtsratsvorsitzender bei Daimler. Also, mein Gott, ja. So ist die Welt.
Naja, wie im Fußball, da werden sie auch durchgereicht.
Da werden sie auch, genau, richtig. Der richtige Trainer. Ja. Nein, es hängt viel am Trainer, aber unter anderem auch an den Spielern. Also muss man auch dazu sagen.
Letztlich an allen, es ist ein System.
Ja. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Ausflug. War nett mit Ihnen zu plaudern. Ich hätte das nicht so lange gemacht.
Ich danke Ihnen auch.
Und ich habe jetzt, bis vor 2 Jahren stand ich immer noch auf der Bühne und habe Vorträge gehalten, also 3/4 Stunde, wo Sie als Alleinunterhalter sozusagen da sind. Und das merkt man aber auch an den Stimmbändern. Jetzt, wo ich also jetzt umgewohnt bin.
Emser Pastillen, Herr Becker. Emser Pastillen, kennen Sie vielleicht.
Emser
Pastillen.
Emser Pastillen, ja, super stimmt. Gut. Ja, die kenne ich. Ja. Ja. Aber ich habe es nicht notwendig, weil ich in der Regel nicht mehr so lange rede.
Na, falls man nochmal einen Themenansatz finden, um das nochmal irgendwie zu erweitern, also von mir aus gerne, ich finde es interessant.
Melden sich bei mir. Wir können gerne weiter plaudern.
Ich schicke Ihnen dann quasi auch gleich noch eine Packung Emser Pastillen vorher, damit sie ausgestattet sind.
Okay, also gute Zeit Ihnen. Ja, vielen Dank für die Geduld und dass Sie nicht ausfallend geworden sind.
Ach, danke für die Zeit.
Okay. Ciao.
Tschüss.
Mm-hmm.